Hallo, ja, mein Name ist Alexander Herrmann und ich freue mich sehr, dass natürlich Anja und Hauke in diesem Podcast sind. Und vielleicht zwei, drei Worte dazu. Zunächst ist es so, ich finde, das Wichtigste in einem Restaurant sind drei Dinge. Perfektion, Emotion und Persönlichkeit. Und jetzt breche ich das mal auf den Wein runter. Natürlich ist Anja und Hauke, was die Perfektion bei einer Weinbekleidung, Getränke angeht, für mich absolute Spitzenklasse. Das ist schon mal ganz klar. Aber für mich viel wichtiger ist, dass beide so eine ganz spezielle Persönlichkeit haben. Also Hauke zum Beispiel, der hat ja schon einen sehr speziellen, aber sehr spitzen, für mich sehr, sehr schönen Humor, der gut zu seiner Persönlichkeit passt. Und ich muss es so sagen, ja, von 100 Gästen sagt vielleicht einer mal so, Entschuldigung mal bitte, aber was erzählt er da und wie? Aber lieber habe ich das Risiko, dass einer mal sagt, naja, also das ist grenzwertig, als dass 99 sich nicht amüsieren. Und das ist nämlich seine Stärke. Er ist zwischen genial und fatal in seiner Persönlichkeit und zu 99% immer dann großartig dabei. Und das finde ich so wahnsinnig schön und bereichernd. Also vielen Dank, lieber Hauke und Anja zum Beispiel. Auch ihre Persönlichkeit, wenn die beim Gast ist, dann erzählt die mit so einer Souveränität. Da geht's um ihre Stimme, da geht's um ihre Aura, da geht's darum, wie sie hinkommt. Sie ist im Grunde wirklich bei der Präsentation, zu allem, was sie sagt, eine Persönlichkeit, die ist wirklich, die hat dann eine Souveränität, die sie ausstrahlt und die nimmt dich dann natürlich als Gast maximal ein. Und genau aus diesen beiden Situationen aus, Hauke wie Anja, entsteht für mich das Wichtigste, Emotion. Denn über die Persönlichkeit und die Perfektion wird diese Emotion im Glas und natürlich im Herzen unserer Gäste und so weiter nicht nur aktiviert, sondern dann wird auch gefeiert. Und das ist das, was ich an beiden so unfassbar schätze, abgesehen davon, dass es ja nur fachlich betrachtet, ohne die beiden kann ich quasi gar nicht mehr. Ich finde, die gehören zu uns, wir sind Teil einer goldenen Generation, wie ich das immer ganz gerne so nenne, und ich bin wirklich der größte Fan von Anja und Hauke. Ja, und jetzt viel Spaß natürlich beim Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit. Wir reisen nach Würzburg. Wir reisen in ein Restaurant, was übernommen wurde. Also ganz, ganz weit oben als, wie kann man das fairerweise formulieren? Als Schirmherr, als Ideengeber, als Inspirator, als Fundament, als Bühne, als Backbone, als Qualitätssicherung. Über all dem schwebt Alexander Herrmann. Wie auch immer, er ist da, er hat Großes geschaffen und hat es übergeben. Ja, wenn man so ein Intro wie das eben von Alexander erhält, gleicht das eigentlich fast einer Gehaltserhöhung. Also das ist Anerkennung pur und das kann er. Er erkennt Talente. Und wahrscheinlich hat er deshalb sein Familienwerk in die Hände von Tobias Betz, der uns dankenswerterweise am Schluss noch ein nicht minder anerkennendes Finale zur Verfügung gestellt hat und von Weinseite Anja Kirchfenning und Hauke Helmke gelegt hat. Und diese beiden durfte ich treffen. Und ihre Mission ist klar. Franken pur. Sprich, während andere Sommelierkarten aussehen wie geopolitische Atlanten, trinkt man hier Muschelkalk, Keuper und Urgestein. Nicht als Terroirfetisch, sondern als Bekenntnis. Wir sind zu Hause und das ist spektakulär genug. Und natürlich haben viele im Sinn. Was? Nur Franken? Ist es nicht ein bisschen eng? Nein, es ist präzise. Und davon haben sie mich überzeugt, denn was braucht man wirklich, wenn man erzählen will? Man braucht keine Vielfalt, Lautstärke, man braucht Klarheit. Und diese Klarheit findet man in Würzburg. In jedem Glas, egal ob mit oder ohne Alkohol. Und ich glaube, da musst du mir recht geben. Nicht selten sitzt man in einem Spitzenrestaurant und blättert in der Weinkarte und hat das Gefühl, man sei im Duty-Free-Shop von Frankfurt. Man liest Bordeaux, man liest Burgund, man liest Barossa und irgendwie ist in allen Restaurants alles gleich. Die Globalisierung schmeckt nach Sauvignon Blanc. Und dann kommt man nach Würzburg. Und während viele Sommeliers da draußen noch den 10. Ordensschwein aus Georgien öffnen, nippt man hier an einem fränkischen Riesling und denkt, vielleicht ist das, was die Welt gerade braucht, gar kein neues Getränk, sondern ein neuer Blick auf das, was direkt vor ihr liegt. Ich fand es spannend. Ich finde das Gespräch spannend. Ich finde die Bodenständigkeit, die Bodenhaftung, die beide richtig bewusst leben, eigentlich total spannend. Ich hoffe, ich kann dich damit begeistern. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich ganz herzlich bei unserem Partner, bei der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Consiovini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg für die händische und wirtschaftliche Unterstützung ganz herzlich bedanken. Denn dank Ihnen ist dieses Projekt möglich und auch unser Partner-Podcast, unser Schwestern-Podcast. Denn einmal in der Woche am Dienstag stellen wir im 2-Wochen-Rhythmus ein Weingut der Schlumberger Gruppe vor. Gerade aktuell Isole Eolena, das Kultweingut aus dem Chianti. Vielleicht können wir dich damit begeistern. Immer dienstags und überall, wo es Podcasts gibt. Und Dienstag ist vor dem Freitag und heute ist Freitag und heute sind sie hier. Herzlich willkommen, liebe Anja Kirchpfennig und Hauke Henke. Ihr habt eine rein fränkische Weinkarte. Komplett Franken.
Ja.
Ist das Freude oder Leid?
Ne, Freude. Große Freude.
Ja, 100% Freude. Schafft das nicht manchmal kritische Situationen im Restaurant, wenn so der typische, nennt man ruhig Primitivo-Trinker, Bordeaux-Trinker, Überseetrinker reinkommt, weil außer Domina gibt es ja keine dunkelfarbigen Weine in Franken, oder?
Doch, Cabernet d'Orsa gibt es inzwischen noch. Und Blaufränkisch ja auch. Der kann ja auch gerne mal ein bisschen dunkler sein. Sprich, man muss nur ein bisschen suchen. Und das Schöne ist halt, man ist dann doch immer relativ schnell bei seinen Winzern und kann da vorbeischauen und muss nicht tagelang planen, die Reise zu schaffen.
Aber sind das denn für die Gäste selber immer Kompromisse? Also wo man sagt, okay, den haben sie nicht, na gut, dann trinke ich mal ein Cabernet d'Orsa, weil sie kein Shiraz aus Australien oder keinen kraftvollen Cabernet aus Südspanien haben? Oder kann man die dann wirklich mit den Weinen begeistern und sie darauf einstimmen?
Also ich glaube, man muss ganz anders anfangen, ne? Weil unsere grenzenlose Heimatphilosophie in der Küche ja schon vor dem eigentlichen Abendservice am Tisch losgeht mit einer kleinen Tour behind the scenes, bei der die Gäste schon mal herangeführt werden auf das, wie wir arbeiten. Ne? Also, dass wir unsere eigene Philosophie der Edelprodukte haben, dass wir ganz viele Schätze finden regional und dann auch nochmal im Future Lab weiterverarbeiten, die es nirgendwo so auf der Welt gibt. Und das macht was mit den Leuten. Also das kann man auch beobachten, ne? Dass einfach sich die Einstellung verändert und dass die Gäste, die wir haben, glücklicherweise auch total offen sind und auch sehr schnell verstehen, worum es bei uns im Restaurant Aura geht, nämlich unsere Heimat erleben und schmecken. Und dadurch, dass die Weinkarte eingebettet ist in so eine tolle Philosophie, die auch so eigenständig ist, glaube ich, ruckelt's nicht. Ne? Also es ist dann nicht ungelenk, sondern wir haben ja ganz viel früher, vor ungefähr 5 Jahren schon angefangen, die Weinkarte zu verändern, weil wir gemerkt haben, eigentlich ist es eher unbequem, diese klassische Weinkarte zu führen in einem Restaurant, was sich gerade so zuspitzt auf eine rein regionale Küche. Und deswegen haben wir Glück und wissen es sehr zu schätzen, dass wir Gäste haben, die da offen sind und sich sehr anstecken lassen mit unserer Begeisterung.
Also habt ihr diese Situation, dass jemand unbedingt seinen Shiraz aus Australien haben möchte, eigentlich selten? Gar nicht, wahrscheinlich nicht, aber eher selten.
Ja, eher selten. Also klar, ab und zu kommt er. Aber dann ist ja auch immer das Schöne, dass man ihm auch mal was Neues präsentieren kann und ihn da vielleicht so ein bisschen die Augen öffnen kann. Weil es ist ja doch auch ein bisschen wärmer geworden in Deutschland in den letzten Jahren.
Das stimmt. Ist bei euch im Restaurant der allgemeine Weinkonsum auch überwiegend weißweinlastig, so wie letztlich Franken auch ist? Oder ist das völlig unbestimmt und manchmal, wenn es das Menü hergibt, dann trotzdem Rotwein geprägt? Oder wie versucht ihr das abzustimmen?
Also die Weinbegleitung, da setzen wir uns tatsächlich immer hin, zu dritt. Anja, Deborah, unsere Restaurantleiterin und ich, und probieren das Essen und die fränkische Weinwelt dazu. Und tatsächlich ist es aber so, dass wir in der Regel einen Rotwein zum Hauptgang haben und der Rest sehr Weißwein geprägt ist. Aber auch einfach, weil es in der Regel das passendere Getränk ist.
Wer ist der Bestimmer bei den Weinen? Also wer sucht die vor aus und wer hat dann letztlich das letzte Wort? Gibt es da bei euch eine Hierarchie? Weil die Konstellation, und das ist ja auch das Interessante, warum wir heute zwei Gäste haben, statt sonst immer nur ein Gast, ist ja, dass ihr mehr oder weniger zwei Weinpersönlichkeiten bei euch im Restaurant habt. Soweit ich das weiß, hat Anja das ja viele, viele Jahre begleitet und du, Hauke, hast das übernommen. Gibt es da einen Bestimmer?
Ja, am Ende muss man einen Kompromiss finden. Mhm. Und meistens wird das Glas dann mir zugeschoben. Ich darf die Entscheidung treffen.
Was ja auch eine schöne Aufgabe ist.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde eigentlich gerade, das Schöne ist bei uns, dass wir also diese Hierarchie nie auskarteln müssen, sondern dass wir uns gut verstehen und alle auch dasselbe Ziel vor Augen haben. Ne? Und ich finde es eigentlich gerade spannend, wenn es mal Diskussionen gibt, also wenn einfach der Gang herausfordert. Das finde ich viel schöner, als wenn man gleich, wenn man den Gang liest, allein auf der Karte, dass man sich denkt, ah ja, wir nehmen wieder den und den Riesling. Ne? Mhm. Also das finde ich eigentlich gerade das Schöne, dass man auch in so einem Dreiergespann darüber nachdenken kann und bin umso mehr froh, dass auch der Hauke der ist, der natürlich zu den Winzern fährt und einfach die Bindungen stärkt und für uns auch immer mal was Neues mitbringt, gerade von den Best-of-Gold-Verkostungen zum Beispiel, was er da so entdeckt. Und natürlich gibt's auch so alte Schätze, die ich immer gerne in der Weinbegleitung sehe. Das weiß auch der Hauke, also der bereitet es super vor. Und dann würde ich sagen, so diese grobe Vorauswahl und auch, dass man mal drüber spricht, das machen immer der Hauke und ich zusammen. Und ja, glücklicherweise haben wir noch die Deborah als Zünglein auf der Waage. Hm.
Wie denkt ihr bei so einer Zusammenstellung von einem Weinmenü? Denkt ihr, klar, Grundlage, es muss zum Gang irgendwie passen, aber in zweiter Ebene, denkt ihr an eine interessante Zusammenstellung des Weinmenüs? Denkt ihr im Sinne des Gastes, was die Gäste faszinieren könnte? Oder sucht ihr ausschließlich Weine aus, die euch irgendwie begeistern, faszinieren, inspirieren, die ihr irgendwie gerade schräg oder außergewöhnlich findet?
Die Mischung macht's, finde ich. Also es sollte immer Silvaner dabei sein. Es sollte immer gerne ein Boxbeutel dabei sein, auch wenn das mit jedem Menü ein bisschen schwerer wird. Und dann auch gerne so ein bisschen was Verrücktes, wenn es denn passt. Aber jetzt nicht nur verrückt und aber auch nicht nur normal sozusagen. Also wirklich, ich finde immer, der Wein kann noch das Gewürz zum Essen sein und dann ist einfach die Suche nach dem Passenden unser Ziel. Und die Küche ist so verrückt, dass man da auch ab und zu wirklich einen genauso verrückten Wein dazu braucht. Mhm.
Ich finde auch, man kann es natürlich vorher groß planen, ne, dass man jetzt bestimmte Namen lesen möchte in der Weinbegleitung oder Trauben oder, ne, dass man einfach so eine klassische Dynamik auch drin hat, aber letztendlich entscheidet immer der Teller, ne, also wir können da uns auf den Kopf stellen, wenn wir uns einbilden, wir hätten gern den und den Wein, weil er gereift ist und in der Magnumflasche kommt und super toll ist, aber im Endeffekt lassen wir uns überstimmen von dem, was auch am Teller ist und vielleicht auch, gerade weil du das vorhin mit dem Rotwein gemeint hast, wir hätten ja immer gerne mal 2, 3 Rotweine auch in der Begleitung, aber der Rotwein wird dann oftmals einfach ausgestochen von irgendwelchen verrückten Naturweinen und gerade das finde ich auch schön, dass man das so zeigen kann. Also wir hatten auch eigentlich fast zufällig mal eine Weinbegleitung, die nur aus Naturwein bestand. Das haben aber die Gäste gar nicht so gemerkt, weil wir es nicht kommuniziert haben. Ne? Und also das fand ich ganz cool, weil ich glaube, wenn man es vorher sagen würde, dann hätten auch einige Angst. Aber das hat sich so ganz natürlich ergeben. Oder wir hatten ein Frühlingsmenü, was ich persönlich total geliebt habe. Das haben wir mit 8 Silvanern begleitet, wow, die aber so unterschiedlich waren, dass du auch nichts vermisst hast. Und ne, da lassen wir uns auch fallen, wenn wir mal sowas durchziehen wollen oder wenn sich's auch so ein bisschen ergibt, ne, wenn man im Flow ist und dann passiert sowas, das finde ich am schönsten.
Also ihr habt nicht dieses Grundrezept, dass ihr sagt, es muss mindestens, gut, ein Silvaner muss dabei sein, ein Boxbeutel, habt ihr gerade gesagt, aber darüber hinaus, es müssen jedes Mal verschiedene Rebsorten sein oder wir wollen die verschiedenen Unterregionen in Franken ansprechen oder es muss was Gereiftes mit dabei sein oder versucht ihr da schon immer ein gleiches Schema zu verfolgen, wo ihr sagt, damit wird für uns in unserem Sinne das Weinmenü interessant?
Also das passiert ja von allein. Dass wir jetzt nicht nur 22er ausschenken wollen in einem Menü, finde ich, ist schon normal. Und dann machen wir vielleicht auch gezielt Flaschen auf, die halt einen anderen Jahrgang haben, bis wir da was Gepassendes gefunden haben. Und Rebsorten sind wir eigentlich frei, dann nehmen wir alles. Und Unterregion ist schön, wenn alle dabei sind, aber es muss auch nicht sein. Also, da sind wir ganz offen.
Ich fand den Gedanken, weil Anja gerade sagte, mit dem Naturwein, dass es keiner gemerkt hat, eigentlich sehr interessant, dass jemand mal gesagt hat, Naturwein ist dann richtig gut, wenn man nicht merkt, dass es ein Naturwein ist. Daher, das spiegelt oftmals in vielen Bereichen, also wo Naturwein nicht erst seit 1-2 Jahren gelebt wird, sondern schon seit Jahrzehnten teilweise. Also, dass die eine Natürlichkeit dann letztlich in ihrer Natürlichkeit gefunden haben, die auch für jeden, der nicht so freakig veranlagt ist, verständlich ist. Also Extreme gibt es zwar immer, aber ja, das so als kleinen Nachgedanken. Ist dann jedes Mal ein Besuch bei euch automatisch ein Frankenseminar?
Also man wird auf jeden Fall die Region ganz anders zu schätzen wissen und im besten Fall erkennen, wie vielseitig das ist, was man hier auch erleben kann. Und wir sind keine Missionare und keine Botschafter für Franken, aber ja, wir sind stolz auf unsere Heimat und wollen, dass die Heimat stolz ist auf uns.
Was sind die größten Frankenmythen, die so ein Normalweintrinker wie ich vielleicht irgendwie im Sinn hat?
Oh, das muss ich Nordlicht beantworten.
Als ich gekommen bin, da war mir schon klar, dass es nur Frankenwein geben wird. Und da musste ich natürlich auch drüber nachdenken, ob mir das passt. Und für mich war die größte Frage, gibt's im trockenen Franken Süßweine?
Ja.
Und das dann auch in einer Menge, dass wir das hier in diesem doch recht großen 2-Sterne-Restaurant ein Menü lang mit demselben machen können und dann ja auch über Jahre hinweg. Und ja, sie gibt es. Es gibt ein paar wirkliche herausragende Winzer, die Keller voll mit gereiften Süßweinen fragen. Ja.
Was ist Süßwein für dich? Ist das Spätlese, Auslese, Restsüße oder auch edelsüße Weine? Also oder
edelsüße Weine.
Also Bärenauslese, Trockenbärenauslese, Eiswein.
Genau die
gibt's drei. Gibt's Likörweine?
Ja, es gibt einen fränkischen Produzenten, der macht eine Art Portwein. Mhm. Wir haben sogar einen Sherry von Nicole Roth gefunden. Also, wenn man lang genug sucht, dann machen die verrückten Franken tatsächlich auch wirklich alles, so ein bisschen.
Was muss man im Allgemeinen über Franken wissen? Also, die Größe, klar, 6200 Hektar, glaube ich, ungefähr. Es gibt um die 3000 Produzenten oder Weingüter, eingeschriebene Weingüter, aber darüber hinaus, was nützt einem, damit man dieses Weinland anders versteht?
Also eigentlich ist Franken ja ganz schön zu lernen mit seinen drei Bereichen und seinen drei grundsätzlich unterschiedlichen Bodenarten. Wenn man das einmal verstanden hat, finde ich, dann erklären sich die Weine auch schön von alleine.
Das ist Gipskeuter, Buntsandstein und Kalkstein.
Hm? Genau, also wir haben im Bereich Bürgstadt den Buntsandstein. Dann um Würzburg herum den Muschelkalk und um Iphofen am Steigerwald den Keuperboden. Und tatsächlich wächst er überall, auch wenn auf dem Buntsandstein tatsächlich nur ein bisschen Silvaner. Und diese drei Silvaner, wenn man die mal nebeneinander probiert, unterscheiden sich schon immer ganz arg grundsätzlich. Und dementsprechend sollte man sich damit einmal befassen. Und dann erschließt sich einem so das Anbaugebiet von alleine.
Mhm. Ich glaube, dass Silvaner ja auch eine ganz, ganz dankbare Rebsorte, weil sie mit den einzelnen Böden ja komplett unterschiedliche Ausprägungen hat. Ist das nur Silvaner oder ist das bei anderen Rebsorten genauso intensiv zu finden?
Ja, in der Riesling haben wir ja auch recht viel. Da finde ich es auch. Aber da neigt man halt auch gleich zum Vergleich mit den anderen Anbauregionen. Und dann sind die fränkischen Rieslinge wieder ineinander so ähnlich, dass man den Unterschied zu den anderen Regionen sieht, aber in der Region nicht. Und beim Silvaner finde ich das so spannend, weil wir halt wirklich viel Silvaner haben und ein bisschen was, was außenrum ist. Hm.
Ist Silvaner im Allgemeinen eher schwer mit Speisen, also mit aromatischen Speisen zu kombinieren, weil es so eine recht zarte oder im Vergleich zu manchen Duftrebsorten, möge man böse sagen, ausdruckslose Rebsorte ist? Oder ist es ein dankbarer Begleiter, weil es ein gutes Fundament für die Speisen ist?
Du musst aufpassen, wie du über meinen Lieblings-Silvaner sprichst.
War das wertend? Also ich wollte keine Suggestivfrage stellen. Nein, das war überhaupt nicht. Also es
ich glaube, ganz im Gegenteil, der Silvaner hat sich total gemacht und hat so viele Facetten, die er abbilden kann. Der kann natürlich fein und leicht, aber der kann auch laut und er kann Natur unendlich gut. Er kann süß, er kann jung, er kann sehr reif. Er kann natürlich ein total unkomplizierter Schoppenwein sein, aber er kann auch einer von den ganz Großen sein. Und gerade die Traube, finde ich, zeigt nicht nur die Region, sondern zeigt auch die Entwicklung von Frankenwein so toll, weil es einfach was ist, was man total ernst nehmen muss. Und für mich ist das schönste Beispiel eigentlich Österreich mit einem grünen Veltliner, die ganz klar sagen, das ist der beste Wein, den du hier trinken kannst. Und das Marketing stimmt. Und das ist für mich das Einzige, was dem Silvaner fehlt. Eine ganz klare Botschaft für ihn. Mhm.
Hättest du eine Werbebotschaft für einen Silvaner, wenn du das in einen Satz packen müsstest?
Silvaner kann.
Schön. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass ich mich ganz, ganz lange mit Silvaner überhaupt nicht anfreunden konnte, weil ich ihn nicht verstanden habe. Weil ich niemanden hatte, der es mir erklärt. Und ich damals, als ich diese Weitsichtigkeit noch nicht hatte, nicht die Sensibilität hatte, um diese Rebsorte in ihrer Vielschichtigkeit anzufühlen. Und es gab zwei, drei ganz interessante Momente, wo ich sagte, wow. Und ja, eigentlich kann genau das keine andere Rebsorte. Und das, finde ich, macht diese Rebsorte so einzigartig.
Das klingt schon viel besser.
Können wir uns einigen, super. Hat sich der Silvaner so gravierend verändert in den letzten 20, 30 Jahren? Oder haben sich die Weintrinker verändert? Weil er ja schon eine ganz andere Akzeptanz hat als vor 20 Jahren, also als ich ihn noch nicht verstanden habe.
Das ist natürlich für uns beide ein schweres Thema. Also ich bin jetzt, wie alt bin ich jetzt? 34. 2017 mein Sommelier gemacht und ich komme aus dem Norden, aus Hannover und hatte deshalb in meiner Kindheit auch mit Wein trinken so gar nichts zu tun. Weil ja alle Kinder, aber auch so drumherum, war jetzt Wein schon immer da, aber nie wirklich gut, wie ich im Nachhinein feststellen durfte. Und dementsprechend fehlt mir da so ein bisschen die Weitsicht, was so früher war. Aber ich finde, dass wir viele junge Winzer haben, die jetzt auch hier in Franken so langsam die Weingüter übernehmen dürfen und dementsprechend ein neuer Wind weht, was natürlich dann auch auf die Qualität und Ähnliches schlägt nach oben. Und dementsprechend wird es, glaube ich, einfach alles ein bisschen besser.
Und wenn ihr so alte Jahrgänge probiert, ihr habt ja teilweise auch Vertikalen auf der Karte, öffnet ältere Flaschen für Weinmenüs oder für Gäste, sind die Weine dann so grundlegend anders oder kann man da schon die Parallelen zu den dann frischen Jahrgängen sehen und finden?
Ich war vor 2 Monaten bei Wischings und durfte mich einmal durch den Impofer Berg probieren, jahrgangstechnisch. Und ich finde, dass man eher den Jahrgang merkt als die Qualität, die da schwanken würde. Also natürlich gibt's Jahrgangsschwankungen, aber es sind alles sehr, sehr gute Weine, die alle ihren eigenen Charakter am Ende auf die Straße bringen.
Und da ist Wisching ja ein schönes Haus für, weil die ja eine, also allein ihre Handschrift eine unglaubliche Konstanz in den letzten Jahrzehnten eigentlich hinlegen.
Ja.
Tolles Beispiel dafür. Gibt es für euch einen Wein, der unglaublich schwer zu kombinieren ist im Weinmenü? Also wo ihr sagt, boah, würden gerne mal wieder auf die Karte nehmen, aber eigentlich ist der für uns zu krass oder zu ungewöhnlich oder zu harsch oder zu brav?
Es gibt so ein paar Weine, die machen wir bei jedem Probekochen auf. Und am Ende sehen wir, dass sie wieder daneben stehen, weil sie nicht gepasst haben. Aber da ich sie beim nächsten Mal auch wieder aufmachen möchte, habe ich es mir noch nicht so gemerkt, welche.
Aber so bestimmte Rebsorten, wo du immer zugreifst und wo du sagst, nee, eigentlich passen die nicht? Entweder zu unserer Küche oder aufgrund der Weincharakteristik?
Nee, Rebsorten bin ich eigentlich ganz offen. Da nehme ich alles mit, was ich so kriegen kann.
Was muss man in Franken gesehen haben, wenn ich weinmäßig unterwegs bin und sage, ich habe jetzt ein, zwei, drei Tage Zeit und möchte mich mit der Region vertraut machen? Also Finale klar bei euch, aber davor, die 3 Tage.
Also ich glaube, dass man natürlich nicht an den Großen vorbeikommt, ne? Wie jetzt einem Sebastian Fürst oder auch einem Weingut am Stein. Da würde ich auf jeden Fall anhalten und mir auch Zeit einplanen. Ich würde auch so Traditionshäuser nicht aussparen wie ein Weingut Würsching, dass man einfach einen ganz coolen Querschnitt bekommt von Tradition, Moderne, die große Klassik. Und würde dann aber auch noch versuchen, jemanden abzuklappern wie den Rudi May oder den Uli Luckert. Und wenn ich dann noch Zeit habe, dann muss ich zu irgendeinem Freak fahren. Also zum Beispiel zum Stefan Vetter oder zum Krämer. Das würde ich machen. Ich weiß nicht, wo der Hauke noch anhält.
Der Hauke fährt auf jeden Fall auch noch nach Volkach und klappert da alle ab. Also alles, was so in Escherndorf unterwegs ist und alles, was dann in Volkach ist. Also Max Müller, dem ersten, die beiden Sauerweingüter, die sich ja quasi auf der gleichen Straße befinden, gegenüber voneinander. Und Iphofen finde ich auch wunderschön. Da kann man sich auch ruhig ein bisschen Zeit nehmen und die Stadt angucken, die ja komplett zurückgebaut ist. Also die Stadtmauer steht noch, das Pflaster ist noch Kopfsteinpflaster. Das ist einfach ein Wohlfühlort, finde ich.
Wäre so meine nächste Frage gewesen. Aber, also welche Orte sollte man unbedingt sehen als Ort oder als Weinort?
Ich würde auf jeden Fall nach Sommerhausen.
Ja, es ist niedlich, ja.
Das ist schon malerisch. Ja, ja. Und guten Schaumwein gibt's auch.
Und Würzburg selber?
Auch, aber es ist halt, also da ist man nicht alleine unterwegs.
Ja.
Aber hat auch seine schönen Ecken und die Spitäler sind ja auch immer ein Besuch wert.
Ich finde auch die Landschaft um Birkstadt ist unglaublich. Also, ne, da würde ich jetzt gar nicht sagen, da muss man in eine Stadt. Aber ich finde, allein wenn man fährt von Richtung Würzburg nach Birkstadt, wie sich die Landschaft verändert, wie man auch allein optisch sieht, wie sich die Böden verändern, also wie man einfach in diesen Buntsandstein fährt, das war für mich schon wunderschön. Jedes Mal.
Macht ihr euch bei der Auswahl der Weingüter irgendwelche Gedanken im Vorfeld? Also geht's da weiterreichend über biologisch, biodynamisch, ethische Ansätze der Weingüter, wie global, regional die sind, ob die zu eurem Stil der Küchenphilosophie oder der Hausphilosophie, muss man ja eigentlich sagen, passen? Oder zählen rein die Weine und wenn die euch überzeugen, kommen die automatisch auf die Karte?
Zählt der Geschmack des Weins.
Es schadet natürlich nie, wenn man einen guten Kontakt hat zum Erzeuger. Und mir fällt es leichter auch, die Weine einzuschätzen, wenn ich weiß, A, wo kommen die her und B, wer macht die und mit welchen Gedanken. Und das ist kein Ausschlusskriterium, aber wenn uns die Erzeuger sympathisch sind, schadet es nicht.
Finde ich auch mal ganz angenehm, wenn man die dann umso emotionaler vertreten kann oder die Weine anders besprechen kann, wenn man also liebe Menschen dahinter hat oder enthusiastische Menschen oder engagierte Menschen in irgendeiner Form. Wie kann man Winzer bereichern? Also ihr habt ja in dem Sinne keinen, soweit ich weiß, keinen Handel zwischengeschaltet, sondern arbeitet ausschließlich direkt mit den Produzenten zusammen. Und daher ist immer so der Gedanke, wie kann man den Winzern dienlich sein? Weil man nimmt von ihnen ja die Weine, man nimmt von ihnen die Informationen. Und natürlich hat man Handel, also von dem her ist man ja dienlich, aber darüber hinaus gebt ihr den Winzern Feedback, arbeitet ihr mit denen, versucht ihr Wünsche zu äußern, dass ihr sagt, ich hätte gerne Weine, die 38 Gramm mehr Restzucker haben oder übertrieben formuliert. Oder ich würde es toll finden, wenn ihr biologisch, biodynamisch werdet oder seid, also ist das eine Einbahnstraße vom Winzer zu euch?
Ne, auf gar keinen Fall. Also wir haben ganz verschiedene Beispiele dafür. Ich würde mal anfangen mit, wir hatten vor ein paar Jahren vor, dass wir Champagner eigentlich weitestgehend verbannen. Und uns hat aber der passende Schaumwein gefehlt, der einfach, ich sage jetzt mal, von der Reife, vom Qualitätsanspruch, vom Geschmacksbild diesen fränkischen Schaumwein auch so darstellen kann. Und da war für mich einfach der Gamechanger auch in der Zusammenarbeit mit Martin Steinmann vom Weingut Schloss Sommerhausen, der uns das erstmal ermöglicht hat, weil er eben den Sekt über 50 Monate auf der Hefe liegen lässt und dann für uns auch in dem Sinne so modifiziert, dass er, das ist, was wir uns wünschen von einem Starter für den Abend. Und also das war ein Meilenstein in jedem Fall. Und andersrum haben wir aber auch mal ein Dinner gemacht für alle Winzer, haben die eingeladen ins Aura, haben ja einfach gezeigt, wie wir arbeiten und was wir hier überhaupt machen. Und haben seitdem davon unglaublich profitiert, weil natürlich die Winzer und Winzerinnen auch verstanden haben, dass wir nur Franken nehmen. Also wir sind auch angewiesen auf enge Zusammenarbeit und eben gerade auch die Momente, dass die Winzer von sich aus überlegen, ah, das ist wirklich was Außergewöhnliches, das könnte was fürs Aura sein. Oder dass auch die Winzer verstehen, für uns sind Weine interessant, wenn die schon mal ein paar Jahre erlebt haben im Keller. Und also das war einfach auch so ein toller Moment, das zu erleben, dass die Winzer verstanden haben, okay, bei uns geht's einfach darum, dass man das Beste von der Region zeigt. Und seitdem sind natürlich auch die Ideen, was sie haben, total cool, ne? Oder dass sie einfach mal was machen, was sie sonst nie machen würden. Und das gefällt mir sehr gut. Also es ist keine Einbahnstraße, es geht auch nur dadurch, dass man sich gegenseitig austauscht, besucht, spricht und das auch Gott sei Dank über die Jahre eine tolle Eigendynamik angenommen hat, ne?
Drei Orte, drei Charaktere und ein Riesling, der weiß, wer er ist. Ich finde, manchmal wirkt Rheinhessen wie eine Netflix-Serie mit viel zu vielen Hauptrollen. Es gibt zu viele Dörfer, so unglaublich viele Hänge und viele Meinungen darüber, was echter Riesling ist. Und doch mittendrin. In diesem Gesamtkonstrukt gibt es drei Figuren, die selbstbewusst auftreten, als hätten sie ein eigenes Drehbuch. Nackenheim, Nierstein und Oppenheim. Drei Orte, drei Ortsweine, drei Kapitel in einem Buch mit Herkunft und Charakter. Alle drei aus dem gleichen Weingut. Kühling, Gilott. Alle mit der gleichen Handschrift, aber jeder mit seiner eigenen Pointe. Beginnen wir in Nackenheim, dem eleganten Gentleman am Roten Hang. Er trägt Schiefer wie andere Leute Kaschmir. Unaufgeregt, aber stilbewusst. Hier entstehen Reben auf Rotliegendem. Das ist jener eisenhaltige Tonschiefer, der aussieht, als hätte die Erde ein Glas Dornfelder verschüttet. Er speichert Wärme, reflektiert Licht und schenkt dem Riesling jene salzig-mineralische Straffheit, die selbst nüchterne Physiker romantisch macht. Ein Nackenheimer Ortswein ist kein Wein zum Nebenbeitrinken. Er ist präzise, fokussiert, mit Zitrus und weißem Pfirsich in der Nase und einer Säure, die sagt, ich trage keine Socken, dafür aber Rückgrat. Caroline Spanier-Gilott nennt Nackenheimer gerne den Feingeist am Roten Hang. Eine Lage, die von Licht lebt, aber nie in die Sonne fällt. Hier ist alles kontrollierte Spannung. Kühle Nächte, warme Tage. Schiefer, der knackt wie eine frisch gebackene Salzkruste. Die Reben wurzeln tief, weil sie müssen. Der Boden gibt nichts freiwillig her. Und das Ergebnis, ein Riesling, der schmeichelt, sondern dirigiert. Er tanzt nicht, er geht. Aufrecht und präzise. Mit jener fast britischen Zurückhaltung, die am Gaumen plötzlich explodiert. Wenn Nackenheim ein Mensch wäre, wäre er jener Freund, der beim Dinner nie laut wird, aber alles weiß, was zählt. Okay, wir bleiben bei den Ortsweinen. Auf nach Nierstein. Die Rampensau mit Schieferstaub unter den Fingernägeln. Ist definitiv nicht weniger berühmt, aber temperamentvoller. Ein bisschen lauter, ein bisschen sonnenverliebter. Die mediterrane Cousine im Kreis der rheinhessischen Aristokratie. Auch hier rotliegendes Schieferhanglage. Aber die Exposition ist steiler, die Sonne direkter, die Weine sinnlicher. Während Nackenheim nach Präzision riecht, duftet Nierstein nach Versprechen. Zitrus, Aprikose, Kräuter, ein Anflug von Rauch. Alles ein bisschen wärmer, alles ein bisschen großzügiger, wie ein Dirigent, der den Taktstock nochmal zur Seite legt. Der Niersteiner Ortswein von Kühlen-Gilott ist der extrovertierte Bruder. Er sagt, ich kann Mineralität, ich mag auch Frucht. Er hat Muskeln, aber tanzt auf den Zehen. In ihm steckt die Energie des Pettental, des Ölbergs. Der Hanglagen, die aussehen, als hätte man den Rhein ins Mittelmeer geschoben. Hier wird der Begriff Terroir zur Showbühne. Tonschiefer, Quarz, Eiseneinschlüsse. Das ist kein Boden, das ist ein Bühnenbild. Der Wein reagiert darauf wie ein Schauspieler auf gutes Licht. Er glänzt. Im Glas ist Nierstein heller, saftiger, mit reifer Frucht in einem Hauch Rauch. Die Säure vibriert, aber sie beißt nicht. Er ist wie ein Sommertag im Wind, lebendig, aber nie schwitzig. Und wenn Nierstein ein Mensch wäre, dann wäre er der Freund, der beim Weinabend sagt, ich bestell schon mal die zweite Flasche, man weiß ja nie. Und dann gibt es noch Oppenheim, den Philosoph im Lehmstiefel. Ein bisschen südlicher, weicher im Ton, mehr Kalk, weniger Schiefer. Ein Ortswein, der spricht, bevor er brilliert. Hier herrscht Kalkmergel, hell, bröckelig, fast mediterran. Das Licht ist anders, die Sonne bleibt länger am Boden und die Weine wirken runder, feiner, nachdenklicher. Während Nierstein singt und Nackenheim dirigiert, reflektiert Oppenheim. Der Oppenheimer Ortswein ist leiser. Er schmeckt nach Birne in der Regel, nach weißem Pfirsich und einem Hauch Brioche. Er hat wenig Zitrus, mehr Tiefe. Im Mund wirkt er cremig, aber nicht träge. Ein Wein, der sich Zeit nimmt, um den Satz zu beenden. Caroline Spanier-Gilott nennt ihn die komplementative Seite Rheinhessens. Und das stimmt. Oppenheim ist der Moment, in dem die Diskussion am Tisch kurz innehält. Wer jemand bemerkt, das hat was Burgundisches. Und wenn Oppenheim ein Mensch wäre, wäre er der, der beim Weinabend plötzlich etwas Philosophisches sagt. Und recht hat. Geografie macht Geschmack. Aber es bedarf auch der Menschen, die das erkennen und herausarbeiten. Und das sind kongeniale Menschen wie Caroline Spanier-Gilott, die 2002 das 200 Jahre alte Weingut am berühmten Roten Hang übernahm. Welches im Jahr 1970 aus der Verbindung von Roland Gilott und Gabi Kühling entstand und nicht zuletzt durch ihr Schaffen und durch ihr Wirken, durch ihre Philosophie zu den eigenständigsten Betrieben der gesamten Weinwelt gehört. Vielen lieben Dank, liebe Caroline, dass du uns Wein, dass du uns Riesling, dass du uns Rheinhessen, dass du uns die Ortsweine so verständlich, so greifbar, so authentisch machst. Und noch ein ganz großes Dankeschön dem deutschen Vertreter, dem Handelshaus Schlumberger.
Gibt es für euch einen Ratschlag, wie man am besten mit einem Winzer kommuniziert? Weil da ja viele entweder Schwierigkeiten haben oder weit über ihre Grenzen hinausschießen, also teilweise sogar übergriffig sind in ihrer Darstellung, ihrer Meinung oder ihrer Betrachtung der Weine. Wie kann man dem Winzer wirklich helfen, dass man aus seiner eigenen Praxis spricht und sagt, ja, die Weine funktionieren oder funktionieren nicht für mich?
Also grundsätzlich geht es mir einfach darum, dass man jetzt nicht in eine Bewertung kommt, weil, ich sag mal, die Winzer, mit denen wir arbeiten, die wissen, was sie machen und brauchen nicht uns für Tipps. Mhm. Genau wie es andersrum auch wäre, wenn ein Gast zu uns kommt, dem unser Stil nicht gefällt, ist es ja einfach okay, ne? Also ich glaube immer, die Einstellung ist, dass wir nichts Besseres suchen, sondern im Zweifel was anderes. Und also ich persönlich mir nicht anmaßen würde, jetzt dem Winzer zu sagen, er soll das doch mal so und so probieren, weil er ist der Profi und ich kann das anerkennen, was er macht und kann trotzdem ja herausfinden, dass es in dem Moment nicht das ist, was wir brauchen. Und deswegen, also wir kommunizieren freundschaftlich und auf Augenhöhe und sind ehrfürchtig vor dem, was sie leisten. Ich finde auch, der Winzer ist der Einzige, der von vorne bis hinten sein Lebensmittel ja begleitet, also im Anbau übers Jahr, in der Ernte, in der Verarbeitung und im Verkauf. Und das ist einfach eine Frage von Respekt. Und genauso erleben wir, dass man uns mit Respekt begegnet. Und das ist eigentlich schön. Also wir haben einfach tolle Leute in der Region.
Und ich finde, weiterführend sehr engagierte Leute. Also es gibt ja ganz, ganz viele Trends in der Weinwelt. Wenn man genau hinschaut, fanden die in Franken teilweise schon statt. Also egal, ob das Fermentieren in Eiern ist, ob das Natural Weine sind, ob das Holzausbau ist oder eine gewisse Art von Reduktion, was ja jetzt 5 Jahre lang ein Megatrend war irgendwo. Hat man das bei irgendeinem Winzer gefunden, der es in irgendeiner Form und Art und Weise schon gelebt oder ausprobiert hat? Deswegen finde ich, Franken, nach außen wirkt das manchmal so ein bisschen, und da will ich euch nicht zu nahe treten, verschlafen, aber es ist eigentlich ein super trendiges Gebiet.
Ja, das sehen wir ziemlich genauso. Also eigentlich haben wir alles, was wir brauchen, vor der Haustür, und dementsprechend fällt es uns auch so leicht, nicht zu weit in die Ferne zu schweifen.
Ist Trend für euch wichtig? Also, dass ein Winzer immer mal was Neues hat, ist ja so diese übliche Frage, die ja auch Gäste manchmal uns gegenüber haben, wenn sie ins Restaurant kommen: Was habt ihr Neues? Wollt ihr was Neues haben oder mögt ihr bei den Winzern lieber die Beständigkeit?
Nee, wir sind immer offen für Neues. Gerne auch, dass wir vielleicht mit die Ersten sind, die es probieren und dann vielleicht auch gleich mit auf die Weinkarte schreiben, weil natürlich müssen auch wir schauen, dass wir nicht zu den verschlafenen Franken fahren, sondern immer mit am Puls der Zeit leben.
Gibt es einen Trend, der gerade stattfindet, von dem noch kaum jemand was gehört hat in Franken, wo man sagt, ja, das können wir?
Nichts, was mir jetzt so direkt auffällt. Also es gibt so einzelne Winzer, die jetzt so ein bisschen ihre Statistik noch wieder anpassen. Auch da das Schloss Sommerhausen ganz vorne mit dabei. Da ist jetzt der Sohn mit eingestiegen und bringt seine ganz eigene Art nochmal mit, was die Weine angeht. Und so bleibt es einfach spannend und man muss immer gucken, dass man in Kommunikation mit den Winzern bleibt.
Also ich finde auch eigentlich das Spannende sind gerade die Generationswechsel, die passieren. Und dass man die auch so menschlich natürlich miterleben kann durch die Freundschaften, aber auch im Wein, wie die sich schon zeigen, und das macht mir einfach gerade Spaß.
Also gibt's ja einige prominente Beispiele, also sei es das Weingut Max Müller 1 oder eben das Haus Fürst oder so, wo man das Gefühl hat, durch den Generationswechsel wird das Weingut nochmal eine ganz, ganz neue Ära getragen. Daher ist das, finde ich, immer ein ganz spannender und schöner Ansatz, und das wahrscheinlich auch in Kombination mit Klimawandel, der ja allgegenwärtig ist, auch besprochen ist. Spürt ihr den arg in Franken? Also gibt es noch diese typischen, wie man in den 80er Jahren gesagt hat, Steinweine, die so ganz knochig sind und so ganz karg und so ganz reduziert?
Ja, die gibt's noch, aber immer seltener. Und meistens dann auch mit ein bisschen Flaschenreife, dass sie da ihre Kargheit verlieren. Und der Würzburger Stein an sich ist aber ja immer noch eine wunderschöne Lage. Und vielleicht ist das nicht mehr die Lage, wo diese knochigen, kargen Weine herkommen, sondern jetzt eher die etwas breitschultrigeren Vertreter. Und da muss man halt auch in Franken so langsam in die kühleren Seitentäler schauen. Hm.
Aber historisch hätte ich gedacht, dass dieser Name Steinwein, also es gibt zwar diesen Steinwein vom Würzburger Stein, aber dass man damit den Frankenwein in der Gänze verglichen hat, dass der immer ein bisschen karger, ein bisschen säurelastiger, ein bisschen kerniger, ein bisschen spröder in seiner Art ist, oder täusche ich mich da?
Nicht klar. Also ich finde, der Würzburger Stein, also der hat ja einen ganz großen, also ist ja recht groß mit seinen 40 Hektar, gehört aber halt auch eigentlich nur dem Julisspital, dem Bürgerspital und dem staatlichen Hofkeller, die sich da halt recht gut eingearbeitet haben und die jetzt auch nicht in die Bedrulle kommen werden, zu sagen, wir müssen mal ein paar Hektar Weinberg loswerden. Dementsprechend wird es wohl so bleiben. Und für mich sind deren Weine eher schöne Tischweine zum Trinken, wo man jetzt auch nicht ganz so viel nachdenken muss. Und dann gibt's aber Vertreter, die halt vielleicht auch die Reduktion ein bisschen mit reingebracht haben und so das Karge wieder in den Vordergrund gerückt haben. Hm.
Welcher Stil passt am besten zu eurer Persönlichkeit?
Ich bin sehr zurückhaltend. Dementsprechend was Schönes, Leises, aber lange nachhalt.
Anja, welcher Wein wärst du, wenn du ein Wein wärst? Ein Silvaner, ah. Ist klar.
Ja, ich glaube schon. Also, obwohl ich natürlich noch jugendlich frisch bin, würde ich eher sagen, man braucht ein bisschen was Gereiftes mit ordentlich Fleisch auf den Rippen und so ein molliger, ein Maul voll.
Kann man einen Wein überhaupt in ein Wort kleiden? Hättet ihr ein Wort, wo ihr sagt, das ist Wein für mich?
Inspiration.
Cool.
Würde ich, glaube ich, sagen, einfach weil es immer wieder spannend ist, was Neues zu probieren, was Neues zu sehen. Ich finde es auch immer wieder spannend, die Menschen dahinter kennenzulernen und die Passion der Menschen.
Keine leichte Frage.
Ist wirklich nicht, ne? Weil es ja wirklich so ein buntes Feld und so ein weites Feld ist.
Freude.
Oh, schön. Ich finde das total spannend. Ich habe ja jetzt schon einigen Kollegen diese Frage gestellt und 99% haben eine unterschiedliche Antwort dazu. Also es gibt ganz selten bis nie Doppelungen und das finde ich eigentlich toll, dass jeder so sein eigenes Bild vom Wein hat und seine eigene Interpretation vom Wein. Was würdet ihr eurem 18-jährigen Ich in Bezug auf Wein raten? Also bei Anja ist es ja jetzt 2 Jahre her. Bei ja. Hauke war es ein bisschen schwieriger auf Hannover, da gibt's viel zu erzählen, es wird ein halbes Buch, aber so grundsätzlich, wo würdet ihr sagen, wenn ich jetzt mein 18-jähriges Ich kennenlernen würde, den Tipp würde ich ihm geben?
Geh lieber in den Weinkeller deiner Eltern als in den Supermarkt.
Super. Schön.
Wo war ich denn mit 18? Da war ich fast fertig mit der Ausbildung. Da durfte ich den Weinkeller schon immer, in den Weinkeller runterlaufen, um den Wein zu holen. Vielleicht hätte ich da schon anfangen sollen zu lernen.
Mhm.
Also, wäre früh, ich finde, sich direkt mit der Materie zu beschäftigen und zu lernen und zu gucken, warum ist das alles so unterschiedlich, das hat es für mich irgendwann so spannend gemacht. Und dann fiel mir auch Lernen leichter. Ich war jetzt nie der Schüler, der in die Schule gegangen ist und da Spaß hatte, sondern ich war immer der da war, weil er halt hin musste. Und irgendwann kam das Thema Wein dazu. Und dann habe ich gemerkt, ach so, geht das mit dem Lernen. Ah. Und deshalb bin ich dann am Ende auch Sommelier geworden, einfach weil das Wissen sich so von alleine vermehrt hat im Kopf.
Und war das Lernen, also das reine Lernen, ich nehme mir ein Buch oder ich suche eine Seite im Internet, das Wichtigere oder das Probieren dabei? Also schon die Kombination aus beidem ist klar, aber für dich selber so prägnant, was hat dich weitergebracht? Immer wieder zu probieren, Fragen zu stellen oder richtig zu lesen und das selber aufzuschlüsseln?
Beides. Also wir hatten eine Weinreise in Barreis, es muss so 2013 gewesen sein. Sind wir ein bisschen durch Frankreich gefahren und in Italien geendet. Und ich bin zurück in Schwarzwald gefahren und ich wusste eine Woche später nicht mehr, wo wir waren. Und dann habe ich mir den großen Johnson und die große Weinschule gekauft und habe das einfach einmal, alles, was für mich spannend war, durchgelesen. Inzwischen auch dann das ganze Buch mehrfach. Und hatte da einfach Spaß dran und habe dann mit Kollegen halt abends auch immer eine Flasche Wein getrunken und ich finde, die Mischung macht's. Also das Trinken und das Verstehen. Beides alleine hat so seine Gefahren. Und dementsprechend gehört's für mich zusammen.
Bildet ihr euch noch weiter? Also es ist ja insofern eine schwierige Frage, weil ihr ja die Informationen relativ direkt von den Winzern bekommt und dort vielleicht ist man da oder hat man das Gefühl, man ist so ein bisschen einseitig, also lernt ihr trotzdem über die große, weite Weinwelt? Und wenn ja, wie macht ihr das? Habt ihr da irgendein Medium, was ihr empfehlen würdet? Irgendeine Sache, wo ihr ständig stöbert? Oder reicht euch Franken?
So klassisch lernen ist für mich immer eher im Frühjahr und dann, weil einfach weniger los ist in der Gastronomie, so wie ich das in meiner Gastronomie, die ich so kennengelernt habe. Dann geht's halt auch viel so nebenbei im Podcast hören. Das finde ich auch immer schön, weil man dann auch nochmal den Kollegen sozusagen über die Schulter schauen kann, was die so über Wein denken und machen und fühlen. Mhm.
Literatur irgendwas, was du gerne und regelmäßig außer Johnson liest? Oder Fachzeitschriften oder Social-Media-Kanäle, denen du folgst, wo du sagst, boah, das würde ich empfehlen, die sind cool, die Jungs. Oder wissensreich.
Ja. Nee, das spielt sich schon immer mal was in den Algorithmus, aber was jetzt genau, habe ich nicht auf dem Schirm.
Und so Bücher und so auch gar nicht, dass du da regelmäßig... Nee,
ja, ich schaue schon immer, welche Bücher gerade so aktuell rauskommen und kaufe sie mir dann auch ganz fleißig. Sprich, da habe ich auch schon eine kleine Bibliothek, aber da geht's auch mehr ums Sammeln als ums direkt Lesen. Aber ich finde auch, bei Wissen muss man manchmal einfach nur wissen, wo es steht. Und wenn es spannend wird, dann muss man das Buch rausholen und reinschauen. Ich war jetzt in Südtirol und durfte da ein bisschen Wein probieren und habe da natürlich dann auch erstmal vorher kurz nochmal das Wissen aktualisiert, dass ich da auch mit meinem sehr fränkischen Weinschlag jetzt nicht ganz unwissend dastehe.
Finde ich auch wichtig. Also wenn man so eine Reise antritt, und Reisen bildet ja, aber man braucht eine Grundbildung dafür, um es nochmal anders zu verstehen. Finde ich eine ganz großartige Sache. Gibt es eine Weinregion, wo ihr unbedingt empfehlt, außer Franken hinzufahren, die euch selber geprägt hat oder begleitet hat?
Ja, für mich ganz klar Baden. Das war im Schwarzwald dann die Region, wo wir innerhalb von einer Stunde hingefahren sind. Und meistens war der Schwarzwald noch im Winterschlaf und dort schon der Frühling so im Start. Und dann ist es halt einfach wunderschön. Und mein Sommelier-Praktikum habe ich dann auch im Markgräfler Land gemacht. Also ich finde schon, Baden ist so für mich meine erste Weinheimat eigentlich gewesen.
Bevor es Franken wurde. Hast du eine Region, Anja, wo du sagst, wenn ich da bin, bin ich glücklich?
Also ganz viele.
Es gibt wenig hässliche, ne? Also die sind eigentlich irgendwie alle irgendwie immer schön. Also letztlich durch diese Weinkultur also, ja auch.
Genau, ich finde schon auch, dass es einen Zusammenhang gibt. Überall, wo Wein wächst, ist es auch gleich liebevoll. Und da muss ich sagen, also lang habe ich gesagt, dass wenn unsere Weinkarte wieder international wird, dann erweitere ich um Österreich. Aber muss auch inzwischen sagen, dass mir gerade so in der letzten Zeit die Pfalz so sehr ans Herz gewachsen ist, was natürlich auch kein Geheimtipp ist, aber also da ist Wohlfühlen auch nicht schwer.
Finde ich auch. In Österreich selber, hast du da Favoriten bei den Gebieten?
Ach, ich finde, also wir haben letztes Jahr so eine kleine Tour bis in die Steiermark gemacht und da haben wir auch so viel entdeckt, was man sonst vielleicht von außerhalb gar nicht so sehen würde und fand eigentlich das Beeindruckende, dass auch jede Region für sich dort so speziell ist, auch, ne, also gerade auch die Idee von, dass man das zeigt, was man eben lokal produziert, jetzt egal ob Wein oder Lebensmittel, dass man das nochmal so highlightet, das fand ich total spannend. Mhm. Also eigentlich so ein ganz anderes Selbstverständnis auch.
Aber eigentlich ja, was ihr im Aura auch macht, oder? Dass ihr versucht, dem Ganzen eine Geschichte, ein Gesicht zu geben, eine Philosophie zu leben und das mit einer ganz anderen Tiefsinnigkeit letztlich zu verfolgen und nach außen zu tragen.
Ja, total. Also ich sehe da auch viele Parallelen und vielleicht ist das Mindset einfach noch nicht so weit. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist auch Deutsch, dass man nicht so stolz sein sollte auf das, was man macht, weil es schnell in Angeben ausufert und das wollen wir auch gar nicht, sondern wir wollen eigentlich ja die Vielfalt und die Großartigkeit der Erzeuger zeigen und sind dafür Plattform und freuen uns natürlich damit auch kreativ zu arbeiten und so ist es auf dem Teller, aber so ist es natürlich auch mit dem Wein.
Sich auch der, weil du gerade angeben meintest, sich einfach der Einzigartigkeit bewusst werden, die man vielleicht selber hat und die ja, da sind wir wieder bei Franken ja ohne Frage hat. Also ganz vieles finde ich ganz interessant bei den Gesprächspartnern, die ich in der Vergangenheit hatte, erwähnten, dass wenn es ein Weinbaugebiet in Deutschland gibt, was komplett unterm Radar fliegt, ist es auf der einen Seite aber, auf der anderen Seite ganz, ganz viele haben gesagt Franken. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz spannend, weil jeder hat es richtig allgegenwärtig, aber dieser vielen Facetten wird sich eigentlich kaum jemand bewusst.
Ja, ich glaube das gerne. Also ich erlebe es auch so, ne? Und selbst die Franken an sich sind zwiegespalten, ne? Also es gibt ganz viele, die das so erkennen als einfach maximal trendbewusst und zukunftsfähig und leidenschaftlich, aber es gibt natürlich genauso viele, die aus der Region kommen und sagen, Frankenwein trinken wir nicht, weil sie einfach geprägt sind von alten Denkweisen und Vorurteilen. Mhm. Und ich habe immer das Gefühl, die Liebhaber werden mehr, glücklicherweise. Und vielleicht werden auch die Anti-Franken bekehrt.
Ja, aber muss es wahrscheinlich einfach nach außen auch tragen, wo ihr ja einen ganz großen Anteil dran habt. Social Media ist ja da ein riesiges Thema. Hauke erwähnte gerade den Algorithmus. Ist das für euch wichtig? Also zum einen für Weininspiration, für Austausch, für Selbstpublikation, für Darstellung? Also nutzt ihr Social Media? Welche Kanäle nutzt ihr da? Wie präsentiert ihr euch da? Losgelöst jetzt vom Hotel, Restaurant selber?
Also ich habe einen Instagram-Account, den ich mal mehr und mal weniger bespiele. Aber das ist auch meiner und nicht der vom Posthotel. Und sonst bin ich bei Social Media eher ziemlich ruhig, weil ich auch für mich einfach mal festgestellt habe, dass was ich vor 10 Jahren gut fand, jetzt gar nicht mehr gut finde und dass man das da aber immer noch finden kann, wenn man möchte. Und
stimmt, ja.
Habe ich für mich entschieden, dass man kurzfristige Sachen gerade bei Instagram in die Story packen kann, aber so langfristig irgendwas, was man dann in 10 Jahren gar nicht mehr sehen möchte, das kommt bei mir einfach nicht mehr raus sozusagen.
Also eine bewusste Entscheidung, dieses Medium ganz bewusst zu handhaben.
Ja, genau.
Findest du also aber, so, man hat als Sommelier auch eine gewisse Verantwortung zum Publizieren in irgendeiner Form? Oder findet ihr, man hat also eine gewisse Verantwortung, als zu publizieren in irgendeiner Form, um das Wissen auch weiterzutragen, sei es über Social Media oder sei es über Schreiben oder irgendwo was Lustiges erzählen?
Oh, ich finde immer, also wenn man da mal so ein bisschen zuhört und dann so denkt, ja, das ist aber nur die halbe Wahrheit, die du da jetzt gerade in die Welt herausgesprochen hast. Also ich finde, der Faktencheck fehlt da meistens. Mhm. Und es gibt, glaube ich, Menschen, die können besser über Wein dozieren als ich und dementsprechend überlasse ich denen das.
Also ich habe auch ein eher ambivalentes Verhältnis zu Social Media und nutze das sehr dosiert. Habe eigentlich privat aufgehört zu posten und auch dieses endlose Scrollen habe ich mir glücklicherweise abtrainiert. Weil mich das nicht, also es erfüllt mich nicht, eher im Gegenteil. Und was ich aber mache, ist dann ganz gezielt mal losgehen und einfach mich umschauen, ne? Dass, also wem ich zum Beispiel sehr gerne und sehr aufgeschlossen folge, auch wenn sie es, glaube ich, nicht weiß, ist Bärbel Ring. Weil ich finde das einfach schön, wenn die da kocht und Wein dazu trinkt und was erzählt. Das schaue ich mir unglaublich gerne an. Also Bärbel, liebe Grüße an der Stelle, mach weiter so. Oder auch natürlich jemand, den man öfter sieht und hört, wie den Gerd Retter. Das schaue ich mir einfach gerne an, weil es mich total unterhält. Mhm. Und insofern finde ich das wichtig, dass es auch schillernde Figuren gibt und charismatische Gastgeber und Erzähler, die das auch online machen, um eben gerade auch eine Generation abzuholen, aus der wir vielleicht nicht mehr ganz entspringen, Hauke.
Hauke halt nicht, ne?
Und finde das total schön, dass es es gibt. Es ist, glaube ich, nicht mein Medium. Also ich lasse mich total in den Bann ziehen, wenn wir woanders essen sind, in tollen Restaurants. Und da lasse ich mich total gerne auch entführen und erlebe so gerne andere Gastgeber und Sommeliers, muss ich sagen. Und habe das aber lieber sozusagen unter uns als online. Deswegen mache ich viel zu wenig Social Media. Lasse es aber nicht aus, dass wir, egal wo wir sind, auf welcher Messe wir sprechen, wem wir begegnen, in welcher Presse wir erscheinen, immer wieder zu erzählen, dass wir für Franken stehen, dass wir Frankenwein lieben, dass wir so viel mehr Aufmerksamkeit dafür brauchen, weil es so eine tolle Region ist. Und also da werde ich nicht müde, da noch mehr Botschaften zu verstreuen.
Was ja auch wichtig ist, also da nicht zu ermüden, sondern das fast mantraartig dann zu wiederholen, weil es halt viele noch nicht gehört haben oder sich dessen bewusst sind, dass die Region, wie viele Regionen natürlich einzigartig sind, aber dann trotzdem so ein Alleinstellungsmerkmal in vielen Bereichen hat und nicht zuletzt dank des Silvaners in irgendeiner Form, weil du gerade das Essen gehen erwähntest, vielleicht auch bei euch im Restaurant für euch. Was ist euch wichtiger? Ist es die Weinkarte oder die Weinpräsentation?
Eigentlich die Präsentation am Ende, weil dadurch, dass wir ja alle Winzer denn doch gefühlt persönlich kennen, können wir natürlich, wenn wir mit der Flasche Wein am Tisch stehen, nochmal ein bisschen mehr erzählen. Und meistens frage ich auch den Gast einfach, wenn er sich jetzt mit Frank nicht so gut auskennt, was er denn sonst trinkt, gehe kurz ins Kühlhaus und komme mit zwei Flaschen wieder und präsentiere die dann einfach, weil wenn ich die Flasche in der Hand habe, mir der Besuch im Weingut wieder einfällt und ich dann viel tiefer gehend die Fragen beantworten kann, als wenn ich es nur schwarz auf weiß in der Weinkarte vor mir sehe. Das ist manchmal ein bisschen unemotional und natürlich schränke ich mich selbst in meiner Auswahl sozusagen auch ein, wenn ich mit zwei Flaschen wieder raus bin und nicht noch überlegen muss, auf welcher Seite denn jetzt die nächste Empfehlung stehen könnte.
Bei der Weinberatung oder bei der Weinansprache, gibt es da gewisse Sachen, die für dich dann vielleicht wichtig sind, wo du sagst, so finde ich eine Weinansprache wirklich super toll gelungen, unabhängig davon, dass natürlich jeder Gast individuell haben möchte. Worauf achtest du da?
Dass ich meinen Gast am Ende glücklich mache. Also wenn der Gast sagt, er möchte was Halbtrockenes trinken, dann brauche ich nicht mit was Trockenem um die Ecke kommen. Also mir geht's einfach drum, dass der Gast am Ende das hat, was er möchte. Und wenn er 50 Euro ausgeben möchte, dann ist es für mich auch vollkommen fein. Wenn er mehr ausgeben möchte, darf er auch gerne wiederkommen. Und dementsprechend ist einfach für mich wichtig, dass man das auf Augenhöhe mit dem Gast bespricht, was wo der Wunsch ist.
Und bei der Erklärung der Weine? Hast du da Parameter, wo du drauf achtest, dass du sagst, ich möchte immer 20% Wissen, 10% Emotionen, 30% Erfahrung etc., also jetzt überspitzt formuliert, mit auf den Weg geben? Oder kommt das dann auch immer auf die Situation drauf an?
Das kommt für mich ganz stark auf die Situation an. Klar, wenn wir die Weinbegleitung ansagen, erzählen wir mal eine kleine Geschichte zu dem Wein. Aber auch da variiere ich, sprich, ich erzähle jetzt nicht an fünf Tischen, die nebeneinander sitzen, fünfmal genau das Gleiche, sondern immer ein bisschen was Unterschiedliches. Und da kristallisiert sich aber relativ schnell am Abend raus, welcher Gast möchte Wissen haben und welcher möchte unterhalten werden.
Ist dabei eine Weinbegleitung für dich der höhere Anspruch, mit dem Wein, mit dem Gast zu kommunizieren, oder ist es, wenn die flaschenweise trinken?
In der Regel trinken sie an guten Tagen zwei Flaschen Wein, sprich, dann nehme ich mir dann vielleicht für den einzelnen Wein mehr Zeit. Und bei der Weinbegleitung darf ich ja 8-mal am Tisch reden und dementsprechend muss ich es da auch manchmal ein bisschen kurz halten, weil natürlich die Küche auch ihr Essen servieren möchte.
Ist es bei euch immer nur Wein oder habt ihr eine Getränkebegleitung und serviert auch Cocktails mit drin oder Spirituosen oder alternative Getränke oder zwischendurch mal was Alkoholfreies? Oder seid ihr bei der Weinbegleitung, wie der Name schon sagt, beim Wein?
Wir hatten das ja vorhin schon, dass wir das gar nicht so genau planen können. Aber wenn wir uns natürlich was wünschen dürfen, ist es schon, dass ein Getränk in die Begleitung fest einfließt, was nicht Wein ist. Also zum Beispiel irgendein Bier, das mag ich gerne. Weil Franken natürlich trotzdem auch noch andere Seiten zu entdecken hat und dann gerade irgendein verrücktes Craft-Bier mir viel Spaß macht zwischendurch, weil es auch so eine ja, Erfrischung ist. Und genauso kann es aber auch ein cooler Cocktail aus dem Future Lab sein, der mit dem Gericht zusammen entsteht. Also das mag ich auch. Das haben wir jetzt gerade zum Beispiel, da kam ein Dessert zu uns jetzt erstmal natürlich schriftlich gelesen mit Erdbeere und Zitrone, aber als sehr fresh und sehr eigentlich wie ein kleinerer Gang, so ein bisschen wie ein Prädessert, aber sollte schon eigenständig stehen. Und dann habe ich gedacht, eigentlich hätte ich gerne was wie ein Negroni, aber mit Erdbeere, was einfach als Getränk quasi das Gericht zusammenfasst. Und dann macht der Aaron und das Future Lab eben genau das. Und also da könnte ich ausflippen, das liebe ich. Und das macht mir so viel Spaß, wenn zwischendurch was kommt, was man einfach überhaupt nicht erwartet. Und das mag ich. Und was wir auch anbieten seit, würde ich sagen, 2 Jahren, was total gut ankommt, ist eine dynamische Begleitung. Das heißt, die Hälfte der Gänge wird mit Wein begleitet oder eben mit alkoholischen Getränken. Und die andere Hälfte wird mit den alkoholfreien Getränken aus dem Future Lab begleitet. Und das ist inzwischen ein Riesending. Also die Leute lieben das und unterstützen unseren Prozess des Wachstums in der Sache alkoholfreie Getränke. Und ja, das macht mir auch viel Spaß.
Jetzt habt ihr eine halbe Biernation bei euch vor der Tür mit Bamberg beziehungsweise der Bierstraße. Ist es bei euch auch ein, du hast es gerade erwähnt, dass es das gibt, aber ein übergeordnetes Thema, dass ihr versucht, diese Kultur bei euch auch zu spiegeln, und habt ihr eine riesen Bierkarte mit 800 Positionen, oder ist es dann trotzdem eine Randerscheinung und wird gelegentlich aufgenommen?
Wir dürfen da nicht so eintauchen, weil wir das erste Haus der Kulmbacher Brauerei sind. Das
heißt, okay.
Wir stehen in einer engen, wertschätzenden Zusammenarbeit mit der Brauerei und haben die überall im Haus und haben als winzig kleines Schlupfloch und Kreativpause eben manchmal im Aura das eine oder andere auswärtige Craft Beer von einer der vielen fränkischen Brauereien, die es noch gibt. Und da ist dann auch alles erlaubt.
Da gibt es auch viel. Ne? Also ich finde es zum einen gut, dass ihr diese Partnerschaft dann auch zumindest 90% konsequent einhaltet und das ganz aktiv lebt, aber eben auch den Blick dann über die Brauereigrenzen wagt. Ich glaube, Franken und Bier ist was, was es sich auf alle Fälle lohnt zu entdecken für alle interessierte Sommeliers, Fachleute oder private Genießer. Weil diese Vielfalt ist ja unglaublich.
Ja, total cool.
Ja.
Also auch verrückt und wirklich schön zu entdecken. Und da sind Hauke und Aaron auch immer dabei, dass sie ganz viel zum Probieren mitbringen.
Beim aktiven Bier trinken. Ist es da genauso problematisch? Also fränkische Winzer gab es, ich glaube 2016, 3700, mittlerweile gibt es 2700, also 1000 sind in 10 Jahren gestorben. Ist es bei den Brauereien genauso, dass die ganz krass vom Markt verschwinden?
Ja, die klassischen Brauereien und auch Brauereigaststätten, die es hier ja denn doch in jedem Ort gibt, und jeder Ort hat sein eigenes Bier, das wird schon weniger. Also gerade die Gaststätten dazu haben alle wirklich Probleme, und dementsprechend, da muss man mal schauen, wo das so hingeht.
Da stirbt eine ganze Kultur, ne? Also ich habe mal gehört, weil die Omis, die früher unbezahlt die Kartoffeln geschält haben und die Klöße gerollt haben, jetzt sind mittlerweile eben weniger werden und ja, der Generationswechsel also ganz wenig stattfindet, dass da richtig also ein Gasthofsterben im Gange ist.
Ja, die Frage ist halt, ist es richtig, wenn die Omi den Kloß ohne Bezahlung rollt, weil am Ende wird er ja verkauft. Und klar sprechen wir dann über den Preis, aber am Ende würden wir es auch nicht umsonst machen. Und dementsprechend muss es sich, also für mich finde ich schon, es muss sich für alle, die beteiligt sind, am Ende auch lohnen.
Also das glaube ich ohne Frage. Das war nur so einer der Begründungen, warum es mittlerweile immer unrentabler wird, so ein Gasthaus zu betreiben oder dort sein Auskommen zu finden, weil die unbezahlten familieninternen Arbeitskräfte mit einmal nicht mehr da sind oder weniger werden oder wegwandern oder wie auch immer, aber schade. Also, hat sich da im Allgemeinen eine Veränderung auch in der Preiskultur ergeben, weil soweit ich das in Erinnerung habe, war es ja unverschämt günstig, wenn man so in diese Gasthäuser Bier trinken ging oder essen ging.
Also ich glaube, das ist also ein grundlegendes Problem und eine Mischung aus allem, ne? Also die Omas verschwinden, die die Knödel umsonst machen, aber diese kleinen Gaststätten am Land sind ja auch so ein bisschen Diener des Dorfes. Also der Wirt kann das Bier nicht um 10 Cent teurer machen, weil dann kommen die Leute nicht mehr. Und ich glaube, dieses Sterben der Gasthäuser ist auch dadurch bedingt, dass die zu lange einfach sich ein bisschen, ja, angepasst haben an das, was vielleicht die Leute aus der Region da außenrum auch erwarten. Und dann irgendwann der Preisdruck und der Kostendruck von unten so groß wurde, dass man das nicht mehr halten kann. Also zumindest nicht so, dass es noch Sinn macht. Und also ich glaube, das ist ein ganz großes Problem der Landgastronomie. Und der gesteigerten Kosten, die es außenrum gibt, dass man die nicht mehr eins zu eins umsetzen kann und dass auf einmal der Schweinebraten nicht mehr 9 € kosten muss, sondern 14. Und das, ne, wir verstehen das, weil wir auch wissen, was dahinter steckt. Aber ich glaube jetzt, alle, die seit 20 Jahren ihren Schweinebraten um 9 € essen, kommen nicht mehr. Und dieses Problem der Landgasthöfe im Kleinen lässt sich ja auch jetzt mal transparent machen auf die gesamte Gastronomie. Deswegen, ja, muss jeder schauen, wo bleibt, aber wir unterstützen die Brauereien, wo wir nur können. Und selbst wenn es dann hauptsächlich privat ist.
Mit Eigenkonsum, wo es geht.
Ja.
Ist alkoholfreies Bier für euch ein Thema oder alkoholfreier Wein? Also diese Entwicklung, die es dort gibt. Gibt es sowas überhaupt in den fränkischen Brauereien oder machen die ihr Ding, wie sie schon immer machen? Fünf Fragen in einer, sorry.
Ja, also alkoholfreies Bier gibt's und auch in trinkbar. Und alkoholfreier Wein, den gibt's natürlich auch, aber ich finde, das ist nicht die Lösung des alkoholfreien Getränkes.
Der Alpe Sunset Rosé Apfelcider ist eines der zeitgemäßesten Getränke überhaupt. Warum? Weil diese Low-Alkohol-Getränke die wohl charmantesten Realisten unter den berauschenden Genussmitteln sind. Sie wissen, wann genug ist und machen daraus eine Tugend. Sie spiegeln eine Zeit, in der Menschen nicht mehr fliehen wollen, sondern bewusst anwesend bleiben. Beim Gespräch, beim Geschmack, beim Leben. Während früher der Alkohol das Ziel war, ist er heute nur noch der Rahmen für Aroma, für Textur und für eine gewisse Leichtigkeit. Technisch brillant hergestellt, sensorisch komplex und gesellschaftlich salonfähig beweisen diese Getränke, dass Verzicht kein Verlust ist, sondern Stil. Kurz gesagt, der neue Zeitgeist trinkt nicht weniger Freude, nur präziser dosierte Lebenslust. Und Cider ist da perfekt. Er ist im Grunde genau das, was passiert, wenn ein Apfel beschließt, Wein zu werden. Und dabei die gute Laune behält. Technisch gesehen ist Cider ein vergorener Apfelsaft, also Apfelwein. Doch zwischen rustikalem Most und feinem Cider liegt ein ganzes Universum aus Stil, Druck und Balance. In seiner besten Form gleicht Cider dem Champagner des Nordens. Gärung, Perlage, Finesse. Aber mit Obstgartenaroma statt Rebenpathos. Ja, wir alle wissen, dass dieses Getränk aus Regionen wie der Normandie, Bretagne, Südengland, Asturien stammt, wo die Äpfel mehr Platz hatten als Trauben und sich eine Kultur des Pressens und Vergärens und Reifens entwickelte, die heute wiederentdeckt und als Gegenbewegung zur uniformen Getränkewelt gesehen wird. Cider steht damit für die Rückkehr des Handwerks. Nicht industriell entkernt, sondern handverlesen, vergoren, begleitet. Und genau hier beginnt die Geschichte von Alpe Sunset Rosé Apfelcider. Jener italienischen Interpretation, die das alpine Obst neu denkt. Südtirol, Trentino, Dolomiten, Regionen, in denen der Apfel so selbstverständlich wächst wie die Rebe in der Pfalz. Über 6000 Obstbauernfamilien liefern hier Früchte von Höhenlagen zwischen 400 und 1000 Meter. Das Klima ist ein Spagat aus alpinen, kühlen Nächten und mediterranen Tagen. Ideal, um Zucker, Säure und Aroma in Balance zu bringen. Während Weinreben im Kalkwurzeln reifen hier Äpfel auf mineralischen Böden, die dem Saft jene frische Spannung geben, die später im Glas perlt. Und Alpe versteht es, diese Stoffe in eine neue Sprache zu übersetzen. Kein Most, kein Spritz, sondern Apfelcider mit Methode. Das Team arbeitet nach dem Chamat-Verfahren, also einer zweiten Gärung im Drucktank. Genau wie beim Prosecco, nur eben mit Apfel statt Klärer. Und um ehrlich zu sein, das Ergebnis ist so viel spannender. Feine, anhaltende Perlage. Cremiger Schaum, null klebrige Süße. Und weil Südtirol gerne experimentiert, färbt Alpel seinen Cider Rosé. Nicht mit Farbstoffen, sondern mit rotfleischigen Äpfel- und Beerenaroma. Und das sieht man im Glas. Ein zartes Rosa, das aussieht wie das Abendlicht zwischen den Obstbäumen. Und deshalb der Name Sunset Rosé. Ja, er hat Alkohol, aber nur 8 Volumenprozent, also genügend Struktur für Seriosität. Aber leicht genug für den Nachmittag zum Beispiel. Damit ist der Cider eine Alternative zum klassischen Aperitif. Kein Widerspruch zum Wein, sondern eine Ergänzung, vor allem für jene, die Genuss wollen. Und das, ohne gleich 3 Gänge später vom Stuhl zu gleiten. Und Zombies entdecken Cider gerade als absolut geniales Pairing-Werkzeug. Weil ein Getränk wie der Apfel-Apfel-Cider kann die Spannung zwischen 2 kongenialen Weinen halten, ohne abzufallen. Und weit darüber hinaus begeistern und wirklich wie eine Kuriosität. In einer Welt, in der alles fermentiert, vergoren oder destilliert werden muss, wirkt Cider plötzlich wie der ehrlichste aller Trends. Denn er tut nur so, als wäre er einfach, ist dabei aber hochkomplex. Alpe ist kein Startup mit Hipsterhut, sondern eine Marke mit Charakter. Hinter ihr stehen 6000 Obstbauernfamilien aus Südtirol und dem Trentino. Jede Frucht wird per Hand gelesen. Die Herkunft Italien, genau gesagt Südtirol mit alpinem Charakter, mediterraner Leichtigkeit und einer Portion Bergluft. Die Marke beschreibt es selbst. An steilen Hängen und in engen Tälern. Alpe entstand in den Dolomiten, verkörpert die ursprüngliche Kraft und natürliche Reinheit dieser Orte. Und dann die Richtung. The unexplored face of aperitivo. Kein Zuckerzusatz, keine Aromtricks, nur Frucht, Hefe, Zeit. Das macht Alpe Sunset Rosé nicht nur handwerklich sauber, sondern ehrlich im besten Sinne. Er ist, wenn man so will, wie das Chamäleon im Aperitivglas. Charmant genug für die Bar, präzise genug für den Weinkenner. Und genau das macht ihn so zeitgemäß. Weil er beides kann. Leichtigkeit und Anspruch. Vielen Dank dem Hause Apfel aus Südtirol und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Hatte ich da noch nie was Weil fasziniert oder gab es schon mal einen, wo du sagst, könnte ich mich durchaus mit anfreunden?
Also es gibt schon immer mal so den einen oder anderen, wo man so denkt, ja, geht in eine interessante Richtung, aber so richtig fasziniert hat mich tatsächlich, wenn es nur um den Wein geht, der entalkoholisiert worden ist, nichts. Klar, Jörg Geiger mit seinen Sachen, die er so macht, da sind schon spannende Dinge dabei. Und ich finde, es gibt auch inzwischen alkoholfreie Spirituosen, also halt Hydrolate, die spannend sind, aber jetzt nur aus der Traube was Alkoholfreies machen, da finde ich es meistens etwas schwierig.
Funktionieren die Entschuldigung.
Ich wollte nur sagen, wir sind ja im Future Lab auch immer dabei, das auszuprobieren, beziehungsweise ich würde sagen, es ist ein Weg des Voranscheiterns. Wir haben angefangen, Weine zu entalkoholisieren vor 3 Jahren. Und dann habe ich nämlich gedacht, es ist ja logisch, dass die Weine, die alkoholfreien Weine, die man so im Markt erlebt, nicht die beste Qualität sind, weil keiner würde ja seinen besten Wein entalkoholisieren und verkaufen. Deswegen, ja, haben wir angefangen, die schönsten Weine und die besten Jahrgänge zu entalkoholisieren.
Habt ihr in der Tat selber gemacht?
Festzustellen, ja.
Krass.
Nur um festzustellen, dass es immer schlimmer wird und einfach die ganze Seele vom Wein letztendlich rausgefiltert wird in den Brand, der dabei entsteht, mit dem wir leider nichts machen dürfen, aber wir haben also Köstlichkeiten da produziert und die Weine einfach überhaupt keinen Spaß machen. Und haben dann die Herangehensweise Stück für Stück verändert. Also haben diesen entalkoholisierten Wein als Baustein gesehen und nochmal angereichert um verschiedene Hydrolate, zum Beispiel entalkoholisierter Silvaner, der bekommt dann noch Muschelschalenhydrolat und Stein und Holz und bekommt auch noch die Frucht, die für ihn steht, zum Beispiel ein bisschen Birne als Baustein, oder man macht das Getränk ein bisschen voluminöser durch Kombucha und baut sich den Wein in den einzelnen Bestandteilen zusammen als alkoholfreies Getränk. Und das ist inzwischen sehr schön. Also das machen wir. Wir haben quasi als Basic einen entalkoholisierten Süßwein. Wir haben einen entalkoholisierten Rotwein und einen Weißwein. Und haben aber ansonsten die alkoholfreien Getränke komplett anders aufgebaut.
Wie entalkoholisiert ihr den Wein selber? Macht ihr es per Vakuumdestillation oder... Oder ist es ein Geheimnis des Hauses, was wir hier nicht verraten wollen?
Nee, es ist ein Rotationsverdampfer, also es geht im Vakuum.
Ja, krass. Ich dachte in der Tat immer, das wäre der Schlüssel, dass die Winzer aufgrund dessen, weil sie nicht die hochwertigsten Trauben, die hochwertigsten Weine entalkoholisieren, mehr oder weniger dem Wein nicht genügend Kraft mit auf den Weg geben, dass er als entalkoholisierter Wein, wenn ihm etwas genommen wird, immer noch faszinierend ist. Aber wenn ihr die Erkenntnis gemacht habt, dass das dann nicht unbedingt besser ist, ist es natürlich spannend. Also es bringt bei mir eine Welt durcheinander.
Wir haben, also ich hatte auch diese Idee, dass wir einfach mit den Winzern dahingehend enger zusammenarbeiten sollen. Mhm. Und dann, als wir alle Winzer eingeladen hatten zu uns, war auch ein Thema, was ich gerne besprochen hätte, eben entalkoholisierter Wein oder generell so die Herangehensweise für einen alkoholfreien Speisenbegleiter. Und also, was soll ich sagen, ne? Die Winzer hatten da überhaupt keinen Bock. Und ich verstehe das auch, ja. Weil die natürlich ihr Produkt, was sie, also ihr Lebensmittel, was sie ja liebevoll produziert haben, eigentlich kaputt machen. Weil dem Wein, dem wird ja alles genommen durch dieses Entalkoholisieren. Also er hat einfach keine Freude mehr und auch keine Inspiration, wie es der Hauke sagen würde. Mhm. Und deswegen waren die total vielleicht auch nicht bereit, muss man sagen. Auch wirtschaftlich gesehen, ne, entalkoholisieren sie den Wein aufwendig und müssen ihn eigentlich günstiger verkaufen als den Wein. Also es ist vorne und hinten nicht stimmig. Und inzwischen hat sich das auch entwickelt und einige haben eigene Ideen, wie man das machen könnte oder was man da nochmal verändern kann. Aber wir für uns haben eigentlich entschieden, dass wir weggehen von einer vorgefertigten Lösung und selber was erfinden.
Super interessant. Ja, ich hätte auch mal gedacht, dass man ein anderes Bewusstsein für diesen alkoholfreien Wein bekommt, wenn man ihn auch gar nicht mit Wein vergleicht, sondern wenn man ihn als eigenständiges Produkt nimmt. Und hätte auch, oder war immer der Meinung, dass die Winzer da teilweise auch umdenken sollten, können, wie auch immer. Das ist natürlich auch übergriffig, sowas zu prognostizieren. Und allein von Anbeginn, wenn der Wein produziert wird, in diesem alkoholfreien Segment denken, ähnlich wie wenn ich einen Schaumwein produziere, ja auch andere Grundtrauben produziere oder anderes Grundtraubenmaterial. Und dass dann da heraus dann trotzdem etwas Akzeptables entstehen kann. Ich verstehe total den Ansatz, wenn man sagt, es tut weh, dem Wein dann den Alkohol zu entziehen oder das Endprodukt zu verformen. Aber das machen wir ja auch mit jedem Produkt in der Küche irgendwo. Sonst müssten wir alle nur Tatar essen.
Ich habe immer aber das Gefühl, das ist schon, du hast es eigentlich selber schon beantwortet, weil du formuliert hast, ein akzeptables Getränk. Hm. Und wer, also pumpt denn sein Herzblut jetzt als Weinbauer in sein Lebensmittel und sagt dann, dass er ein akzeptables Getränk haben will? Also, ich glaube, vielleicht dauert es einfach noch. Oder man muss wirklich das Mindset auch verändern von den Leuten, dass man weggeht von, wir brauchen einen Ersatz, hin zu, wir brauchen mehr Genuss auch in diesem alkoholfreien Bereich.
Interessant auf alle Fälle, glaube ich, der Weg, also wie es sich entwickelt. Ich finde, da hat sich auch schon einiges getan. Und vielleicht, ich fand es immer ganz interessant, das dann trotz allem zu unterstützen in einer gewissen Form und Weise und dafür eine Ansprache zu finden. Aber ja, da muss, glaube ich, jeder seinen Weg und seine Interpretation finden. Aber wo Ansprache, gibt es bei euch Weinwörter, die ihr total schrecklich und welche, die total, ihr total gut findet?
Naja, ich würde anfangen mit spannend und interessant.
Ja, ist typisch interessant, genau, die kleine Schwester. Aber es stimmt, ja.
Ja, und auch die Floskel, ich hätte gern einen schönen Wein, da bin ich schon immer früher bei meinem Sommelier auf, also früher habe ich das auch selbst noch gesagt, und da hat er mich immer gefragt, was soll denn schön sein, die Flasche, der Inhalt, die Winzerin? Ja, so, klar, man versteht schon, was der Mensch möchte, aber manchmal ist so, ich hätte gern einen schönen Wein.
Und gibt es Wörter, die ihr total feiert, wo ihr eigentlich diese gar nicht oft genug in irgendwelchen Weinansprachen mit einbauen könntet, oder die ihr interessant oder spannend oder schön findet, all die drei Worte nochmal aufzugreifen?
Also ich muss sagen, ich liebe das einfach, wenn man in Bildern spricht. Das mag ich sehr. Ich mag es, wenn das Gäste machen, um mir zu beschreiben, was sie wollen. Zum Beispiel hat jemand mal gesagt, er möchte einen Rotwein, der ihn umarmt. Und das sowas liebe ich, ne? Und dann, wenn das der Wein erlaubt und der Gast erlaubt, kann ich auch so über Wein sprechen. Und das finde ich schön. Das macht irgendwie warm. Ich finde es gut.
Es hilft total. Also wir sind ja in diesem Weinthema und stellen uns ja ganz oft vor, wie man Wein eigentlich wunderbar beschreiben kann. Aber ich finde, wenn man so aus seiner Komfortzone mal rausgeht und etwas anderes beschreibt, mir fällt es total schwer, Musik zu beschreiben. Wenn ich aus dem Konzert komme und jemand fragt mich, ja, wie war das Konzert und so weiter und erzähl mal und beschreibst mal intensiv, du kannst das so gut mit Worten, kann ich das total schwer. Und so stelle ich mir dann halt immer die Situation des Gastes vor. Deswegen finde ich so diese Brücke hin zu einer Situation oder einem Gefühl, was man erleben möchte, wenn man ihm da den Weg ebnet, dass er das kann, darf oder vielleicht sogar sollte, oft mehr als hilfreich. Gibt es da prominente Metapher, die man da immer ganz gut nehmen kann? Also manche beschreiben ja mit Fußball immer ganz lebendig, was ich manchmal schwierig finde, wenn nicht jeder so Fußball integriert ist. Oder mit Schauspielern, mit Sängern, dass man versucht, da irgendwie eine Metapher zu finden. Habt ihr da irgendein Gefühl oder macht ihr es gar nicht?
Fußballthema bin ich auch so gar nicht drin. Ich bin sehr im Weinthema drin. Das ist halt das, was mich so wirklich immer interessiert. Und dementsprechend, nee, man muss einfach, ich hole den Gast ja immer da ab, wo er sonst trinkt sozusagen und empfehle ihn dann nach Franken und übersetze sozusagen seinen Weingeschmack auf Fränkisch. Das ist so für mich immer der zielführendste Weg. Ja.
Also keine Metapher.
Nee,
Nee.
keine
Beim
Metapher.
Weinservice selber, was ist da bei euch wichtig? Worauf achtet ihr? Habt ihr irgendwelche Prozedere, irgendwelche Tools, die ihr einzigartig einsetzt oder auf die ihr nicht verzichten möchtet, die für euch essentiell sind?
Also für mich spielt, wenn man jetzt mal von der Weinbegleitung ausgeht, ist für mich einfach total wichtig, dass wir die Weine immer in einer perfekten Temperatur und eigentlich nach Möglichkeit auch im perfekten Lüftungszustand an den Gast bringen, was natürlich schwierig ist, ne? Bei uns trinken einfach so viele Gäste am Abend auch die Weinbegleitung, ne? Also man ist schon beschäftigt, den Wein überhaupt hinzubringen. Aber das ist so für mich eigentlich das Kunststück auch an der Sache, dass man da auch die Vielfalt hat im Wein, ne? Dass jeder Wein unterschiedlich temperiert ist, genauso wie er sein sollte, und man auch ein Gefühl dafür hat, wie lang der im Glas stehen sollte oder in der Karaffe schon vorher sein sollte. Das finde ich wichtig, und deswegen ist unser Tool, würde ich sagen, einfach die temperierte Rotweinkammer zum einen, aber auch sämtliche Karaffen, die wir so im Einsatz haben über den Abend.
Ihr habt verschiedene Karaffen, also verschiedene Garaffenformen, oder habt ihr da eine Standardform?
Ja,
Ja? Okay.
wir haben eine etwas breitere, das ist, sagen wir mal, ein bisschen schneller mit der Oxidation geht und der Temperatur, und eine schöne schmale, dass zwar Luft reinkommt, aber alles andere dann vielleicht noch nicht verfliegt, was der Wein mitbringt.
Macht ihr Doppeldekanting, dass ihr raus aus der Flasche rein in die Flasche oder eher weniger, weil es nicht so elegant ist?
Nee, das machen wir eigentlich nicht.
Mhm. Und so von einer Karaffe in die andere, so hin und her, also nicht in die Flasche zurück, dass man versucht, gerade Silvaner hat ja manchmal sehr viel Potenzial zur Entwicklung, was selten ausgekostet wird, oder?
Beim Probekoch machen wir das schon mal. Da erinnere ich mich noch an ein paar wunderschöne Situationen, wo ich dann auch angestarrt worden bin, was macht er denn jetzt und wo will er denn jetzt mit dem Wein hin? Aber so im Restaurant eher über die Zeit als über die Kraft sozusagen.
Mhm. Solltet ihr irgendwelche Hilfsmittel, die euch dienen, nützen?
Ein gutes Kellnermesser und ein Zangenkorkenzieher für die alten Jahrgänge haben wir auch. Mhm. Das ist auch ganz gut. Und unsere mundgeblasenen Gläser, die sind inzwischen auch ein kleiner stolzer Punkt in unserem Restaurant.
Habt ihr ausschließlich mundgeblasene Gläser?
Im Sternrestaurant haben wir nur mundgeblasene Gläser, ja.
Von welchem Produzenten?
Ja, von Zwiesel.
Welche Serie? Wenn?
Also als, ich sage jetzt mal, Standardserie ist es The First. Mhm. Und dann haben wir aber die neue, diese Hybrid-Serie. Da ist quasi ein Teil des Glases ist mundgeblasen und der andere Teil ist maschinengefertigt. Mhm. Und dadurch sind die haltbarer. Die sind so schön.
Der Stiel wird angesetzt, genau. Der wird im Nachhinein, der ist maschinengefertigt, genau. Ja. Und bei The First habt ihr da die komplette Kollektion mit 16 Gläsern oder habt ihr da eure Lieblingsgläser ausgesucht und die exemplarisch dafür im Restaurant?
Lieblingsgläser ausgesucht. Wir haben das Champagnerglas, das große Rotweinglas, das kleine Burgunderglas und ein mittelgroßes Weißweinglas. Mhm. Also 5 verschiedene.
Reicht euch das oder hättet ihr gerne mehr?
Es mangelt am Platz.
Eigentlich nicht mehr.
Also wir könnten.
Ja, auf das Problem, das stimmt.
Falls jemand von Zwiesel zuhört, wir sind bereit.
Aber ist sowas reizvoll, diese komplette Kollektion mit 16 Gläsern zu haben? Total wertfrei, die Frage. Oder verwirrt sowas eher nur? Und man weiß selber manchmal bei so vielen Gläsern nicht, wo vorne und wo hinten ist.
Also manchmal habe ich halt lieber 16 mal ein Glas als 16 mal ein verschiedenes Glas, weil natürlich brauche ich ja, wenn ich eine Gruppe habe, auch einfach ein bisschen Stückzahl. Und spätestens dann wird es halt vom Platz irgendwann eng.
Das stimmt.
Und dementsprechend bin ich mit der Auswahl, die wir hier jetzt haben und auch mit den zwei Linien, da kommt dann ja auch nochmal ein bisschen Varianz rein, schon sehr, sehr glücklich.
Und nehmt ihr für ein Burgunder das Burgunderglas oder spielt ihr da und versucht den Wein teilweise zu verformen oder umzugestalten oder euren Vorstellungen zu entsprechen oder ihn zu katapultieren oder reduzieren mittels des Glases?
Nee, manchmal spiele ich da ein bisschen mit dem Gästegeschmack, dass wenn der Gast eher was Frisches möchte, dann eher das engere Glas und wenn er was Breiteres möchte, eher das breitere Glas, einfach um den Wein dem Gast sozusagen so zu präsentieren, wie er sich ihn wünscht.
Das macht ja teilweise visuell, also abgesehen davon, dass es den Wein ja verformt, visuell ganz viel aus. Das, oder dieser visuelle Eindruck macht ja schon ganz viel aus, dass der Gast dieses Aha-Erlebnis dann schon hat, ja, breites Glas, das muss ein breiter Wein sein. Und sich selber suggestiert, wie der Wein dann schmecken möchte. Ihr habt ein Rotwein-Champrier oder ein Rotwein-Klimaschrank?
Ja, er ist begehbar.
Sozusagen.
Sehr gut. Auf welche Temperatur ist der eingestellt?
So 14 Grad.
Was ja in dem Sinne schon mutig ist, aber bis die Flasche am Tisch ist und bis man einschenkt und dann im Glas, finde ich 14 Grad eigentlich schon recht optimal. Aber viele Gäste erschrecken, oder?
Ja, viele Gäste erschrecken, aber das ist halt Raumtemperatur, wie man früher Kellertemperatur von früher, als da noch nicht die Heizung drin stand. Und dementsprechend auch die Temperatur, die der Wein klassisch vielleicht mal hatte. Und für mich ist ein kalter Wein nicht das Problem, sondern eher ein zu warmer. Mhm. Weil ein Wein runterkühlen auf die Temperatur, die er denn haben soll, das ist alles viel schwieriger als kurz zu warten, dass er wärmer wird. Und vor allen Dingen im Glas ja dann eh kein Problem.
Sich temperiert.
Ich muss auch sagen, ganz viele Gäste freuen sich da. Also sind positiv überrascht. Und für uns ist dieser Rotwein, also diese Kammer, sage ich jetzt mal, das wird dem nicht gerecht, ist wunderschön und verglast und, ne, also sehr elegant. Aber dieses Rotweinkabinett ist eben für uns so vielfach essentiell. Zum einen stehen alle unsere Schätze drin, zum anderen ist es aber auch die Verbindung von einem Restaurant ins andere, wenn wir unterm Service was voneinander brauchen. Weil unser Restaurant ist ja so, ja, halbwegs zweigeteilt und es ist immer viel los, Gott sei Dank, so dass man nicht so viel Zeit hat, sich zwischendurch zu treffen, um mal kurz was zu besprechen. Und dieses Rotweinkabinett ist wirklich so das, der kleine Berührungspunkt von den Teams zueinander. Und deswegen, also ich möchte es nicht missen. Super.
Und die Weißweine, habt ihr da auch einen separaten Kühlort für, wo ihr die zusammenkühlt? Oder habt ihr da verschiedene Klimazonen oder... Wie agiert ihr bei dem Weißwein, wo ja Kühlung manchmal noch ein größeres Thema ist?
Nee, die sind alle zusammen im Kühlhaus bei 7 Grad.
Also eher gastfreundliche Temperatur. Dann bei 7 ist eigentlich schon auch schon recht mutig. Also mutig temperiert, dass man sagt, man wird dem Wein gerecht und bis er dann im Glas ist und sich dann ein wenig entwickelt, hat er auch so um die 10 Grad ungefähr.
Ja,
aber. Toll. Wo geht bei euch die Altersgrenze? Also von wo bis wo? Klar, aktuell 24, aber wie weit kann man bei euch zurücktrinken?
So 2010, 11 haben wir auf jeden Fall noch. Wir haben auf jeden Fall noch Süßweine aus 94, die haben wir auf jeden Fall noch. Also so. Aber trocken und weiß ist so. Also haben wir noch ein bisschen was aus 2006, vereinzelte Flaschen. Mhm. Und dann geht's so wirklich wieder los 2010.
Gerade Silvaner hat ja das Potenzial, also teilweise unendlich zu reifen.
Ja, auf jeden Fall. Aber natürlich waren die fränkischen Winzer früher auch immer glücklich, wenn der Keller leer war. Mhm. Und dementsprechend ist das auch manchmal schwer zu finden.
Wie handhabt ihr einen Boxbeutel? Weil das war für mich eigentlich immer der größte Graus, den ich mir irgendwie vorstellen konnte im Weinkeller, weil mir eigentlich nie Flaschen runtergefallen sind, außer Boxbeutel.
Die haben ihre eigene Reihe sozusagen im Weinkeller unten.
Stehen die oder liegen die?
Wo nur Boxbeutel stehen. In dem Fall stehen sie. Und im Kühlhaus haben sie auch ihr eigenes Fach. Und das ist auch gut so, weil da kommen auch nur Boxbeutel rein. Das heißt, auch wenn es vielleicht immer weniger werden, muss man dann halt einfach weitersuchen.
Sollte immer in der Weinbegleitung mit bei sein, hat ihr vorhin erwähnt, also ich glaube 30% waren es früher mal, jetzt sind es glaube ich sogar nur noch 22%. Warum? Habt ihr da ein Gefühl für, warum Winzer umstellen vom Boxbeutel weg? Es war ja die Identifikation für die Region schlechthin. Ist es Handling oder Produktionsknappheit oder die Produktknappheit?
Es ist so ein bisschen, glaube ich, die Mischung aus allem. Also Corona tat den Boxbeutel gar nicht gut, weil da ja dann auch kein Glas. Also die Glasbläsereien waren dann auch im Druck und haben dann gesagt, naja, wir machen jetzt erstmal die normalen Flaschen und dann, wenn wir die mal haben, dann fangen wir mal mit dem Boxbeutel an. Und das Jus-Spital und das Bürgerspital haben dann ja nochmal ihre eigenen Prägungen auf der Außenseite und die Franken haben sich ja auch überlegt, dass sie vielleicht einen neuen Boxbeutel wollen, sprich es gibt jetzt auch zwei Flaschenformen davon. Und dementsprechend hat es in den Jahren ein bisschen gedauert, bis dann überhaupt mal ein Boxbeutel produziert worden ist. Und wenn ich als Winzer einen Versandkarton pack und der Mensch hat halt 12 Flaschen Wein bestellt und eine davon ist ein Boxbeutel, dann brauche ich 2 Pakete. Das in Zeiten von, wir kaufen nicht mehr einen Kofferraum voll Wein, sondern wir bestellen uns 12 Flaschen beim Winzer, halt auch so seine ganz eigene Herausforderung dann hat.
Was haltet ihr von dem neuen Boxbeutel, von dem PS, vom Herrn Schmidt? Ist es etwas, was eine Weiterentwicklung ist? Ich glaube, es hat ja Franken gespalten, oder? So in der Außenwahrnehmung schien das immer so, dass das nicht wirklich mit Applaus und Jubelschreie von vielen aufgenommen wurde.
Also mit dem PS kam ja auch die Entscheidung, dass alle Weine im Boxbeutel gefüllt werden dürfen. Davor waren es nur trockene Lagenweine oder edelsüße Weine. Und dementsprechend war die GWF, unsere große Winzergenossenschaft hier in Franken, die ersten, die den neuen Boxbeutel mit Füllung auf den Markt gebracht haben. Und das hat halt bei vielen Winzern für so einen kleinen Aufschrei gesorgt, weil das natürlich nicht das ist, was sie dann im Boxbeutel hätten sehen wollen.
War ja eigentlich immer so ein Indikator für eine gute Qualität, also dass man die besten Qualitäten eigentlich immer in diese Flaschenform gebracht hat.
Ja.
Und ist eine Umstellung aufgrund des Weinstiles, dass viele Winzer davon jetzt Abstand nehmen und nicht an diese Tradition festhalten? Oder ist es in der Tat aufgrund dieser Geschichte? Weil es gibt ja so einige Winzer, die sich teilweise ja schon internationalisiert haben oder ihren Weinstil ein wenig mit verschiedenen Rebsorten internationaler gemacht haben, dann passt ein Boxbeutel nicht mehr. Keine Ahnung, Chardonnay im Boxbeutel gibt es ja nicht ganz so viele. Oder ist es in der Tat der Unmut über die Gesamtsituation?
Also ich glaube, es ist nicht eine Frage des Stils, ne? Also wie man sich selber präsentiert oder sieht. Es ist vielleicht auch eine Frage der Generation. Weil manchmal habe ich den Eindruck, es geht darum, dass man auch international ankommt und dann vielleicht komischerweise die Idee kommt, dass der Boxbeutel nicht der Weg dafür ist. Und ich fände es schön, wenn es alles gibt. Ich finde es auch schön, wenn der Boxbeutel bleibt. Und habe das selber Anfang des Jahres in New York erlebt, was der Boxbeutel mit Menschen macht, die die Flasche noch nie gesehen haben. Also total herrlich. Schön. Wir haben da unser Buch präsentiert und ich habe mir Weine schicken lassen, was unheimlich aufwendig war. Jeder, der das schon mal gemacht hat, dass er versucht hat, nach Amerika Wein...
Katastrophe.
Also furchtbar.
Ja.
Naja, Ende vom Lied. Also wir hatten unseren Boxbeutel dabei, alles war super und die Leute haben das total gefeiert. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass der Boxbeutel, egal ob PS oder Oldschool, bleibt und sein darf und dass das nicht so ein staubiges Image hat, sondern eben gerade das, was wir vorhin auch schon hatten, dass es einfach eine Herkunftsgeschichte ist, auf die man auch stolz ist, ne? Und ich finde es sonst immer ganz schön zu beobachten, ne? Ganz viele von der jüngeren Generation nehmen den kantigen Boxbeutel und andere klassische Häuser bleiben bei der kurvigen Version und ich finde beides gut. Letztendlich zählt der Inhalt und verstehe natürlich auch die elegante Schlegelflasche und so oder so. Mache ich alles gern auf und probiere auch alles gern.
Und man hat eine schöne Geschichte zu erzählen. Also auch wenn ihr sie wahrscheinlich schon gefühlt eine halbe Million Mal erzählt habt, warum der Boxbeutel Boxbeutel heißt und warum die Flaschenform so ist, ist es ja dann trotzdem immer so ein Tool dann letztlich auch, wie man den Gast unterhalten oder eben auf Franken auch so ein wenig einstimmen kann. Das finde ich,
ja,
finde ich eigentlich so schön. Weil ja, letztlich leben wir auch ein bisschen vom Geschichten erzählen. Gibt es irgendeine Geschichte um den Wein, die ihr gerne erzählt, die vielleicht nicht so allgegenwärtig oder präsent ist?
Nee, das kommt dann eher um, ja, ich erzähle dann lieber über den Winzer und was den so besonders macht, als über den Wein im Allgemeinen.
Und da eine amüsante Geschichte irgendwie mal über den Winzer? Nicht, dass er dich da im Nachhinein dann aus dem Programm nimmt, aber die du erzählen darfst.
Ja, wir haben zurzeit einen wunderschönen Orange Silvaner von Manfred Rothe auf der Karte. Gelernter Koch. Und für Manfred war dann immer der Wein, das die Reingabe, das nächste Gewürz, was nicht mit dem Topf landet. Und Manfred ist dann nach Georgien gefahren und hat sich das mit den Anforen mal da angeguckt und hat selbst über sich gesagt, dass er sehr demütig wiedergekommen ist und dass Europa mal drüber nachdenken sollte, ob sie wirklich die alte Welt sind oder ob das nicht eher in anderen Bereichen ist und dass wir die Zwischenstufe nur waren.
Schön formuliert, also schöner Gedanke auch dabei, auch diese Demut, diese Ehrfürchtigkeit in sich aufzunehmen und ja, darüber nachzudenken, ob wir wirklich so die große Weinnation sind. Und spannend, was in Georgien gerade passiert oder allgemein Armenien, Georgien, der
Gesamt-Großregion
dort. Hast du eine Geschichte, Anja, wo du sagst, da kommen jetzt mal die Tränchen, wenn ich daran denke?
Also es gibt sehr viele emotionale Geschichten rund um unsere Winzer, die ich erzählen könnte, aber ich erzähle lieber eine lustige. Und zwar, die erzähle ich auch ganz gerne den Gästen, gerade wenn es einfach darum geht, dass es sehr elitär sein könnte, nämlich das Weingut Fürst. Und da ist es ja auch immer schwer, an gereifte Weine zu kommen. Und die sind natürlich super gefragt. Und deswegen glauben die Leute oft, dass die auch sehr abgehoben sind oder haben so Berührungsängste. Und dann erzähle ich immer ganz gerne, dass ich mal für ein Event Wein gebraucht habe vom Sebastian und gefühlt wochenlang haben wir aneinander vorbeitelefoniert. Hauptsächlich deswegen, weil ich so schlechten Empfang habe mit O2. Und dann war das so nett, weil er hat mir einen Kongstar Prepaid-Tarif empfohlen, wo er super Empfang hat. Und es war so, und er zahlt nur 10,99. Und es war so eine, es war irgendwie so nett, weil das so, ne, für alle, finde ich, auch immer gleich zeigt, wo da das Herz schlägt und dass es eigentlich auch ganz normale Leute sind, die einfach richtig guten Wein machen und damit überall auf der Welt gut ankommen. Aber ja, also das fand ich ganz schön.
Herzlich, also so richtig aus dem Leben gegriffen und genau sowas verbindet.
Ja.
Hattet ihr mal einen Service-Moment, wo ihr total ergriffen oder gerührt wart oder schockiert oder entweder bei euch selber oder bei, wenn ihr auswärts irgendwo genießen wart?
Gott sei Dank hatte ich schon mehrere sehr emotionale kulinarische Erlebnisse, an denen nicht zuletzt guter Wein auch eine gewisse Schuld dran hatte. Aber ich würde sagen, es gab ein tolles Mittagessen in Kopenhagen beim Schönemanns und die machen ausschließlich Aquavit-Begleitung.
Oh, wow.
Das war schon mal ein Erlebnis.
Krass.
Wow. Aber das war einfach,
ich krieg Angst.
Also es war einfach der beste Lunch meines Lebens. Wir waren, der Tobi war dabei, der Yoshi, unser Food Scout und der Chef und ich. Und wir sollten abends ins Alchemist gehen und wollten eigentlich nur was Kleines Mittagessen. Auf jeden Fall, dieser Lunch ging von 11 bis 16 Uhr. Und wir waren kurz vor Freundschaftstattoos danach. Also es war einfach legendär. Es war einer der schönsten Tage meines Lebens. Und ich glaube, das kann nur Gastronomie, wenn es gut gemacht ist. Glaube ich, ja.
Glaube ich. Wart ihr nach noch im Alchemisten oder habt ihr einen Termin?
Ja, so, natürlich. Ja,
wow, und das ist ja ein Flash. Total,
also das hat mich total geflasht. Wir sind quasi direkt weiter. Also wir haben nicht so viel Aquavit getrunken. Es war alles in Maßen. Aber wir waren auf jeden Fall schon gut im Flow und hatten einen unfassbaren Abend. Unfassbar. Ich habe noch Wochen davon geträumt. Es war einfach flashy und verrückt und super. Unbedingt machen. Geht alle hin.
Toll. Also ich finde die weitreichenden Gedanken, die dort gelebt werden, sehr großartig. Ich war jetzt bei der Rolling Pin Convention, konnte ich diesen kurzen Workshop oder mehr die Präsentation miterleben und wie die teilweise über die Grenzen hinausdenken, also auch in Richtung Ressourcen, in Richtung, keine Ahnung, Lebensmittelknappheit auf der Welt, ist es unglaublich. Also es ist ein sehr, sehr komplexes Gedankenmuster, was dort gelebt wird. Und das einmal so greifen zu können, es gibt, glaube ich, teilweise auch interessante Präsentationen auf YouTube, ist sehr faszinierend. Und das Restaurant selber muss ja wirklich ein Erlebnis sein, ja. Ja,
ja, ich finde eigentlich, also total kann ich alles genauso unterschreiben. Ich finde, die Kunst ist, dass das, was er macht, ist total politisch und sehr verkopft. Mhm. Aber wenn man da ist, ist das Essen einfach so geil. Also es schmeckt überragend. Und natürlich kann man sich da reinsteigern, ne? Aber man kann das auch einfach als Form von Kunst und Kultur genießen und richtig Spaß dabei haben, obwohl es vielleicht auch manchmal schwere Kost ist, ne? Weil es kulinarisch ist wirklich überragend. Also es macht einfach Spaß. Und ist total nachhaltig auf ganz viele Weisen.
Ich finde, die Kunst dabei, wenn man so ein Restaurant besucht, bei uns selber, ist das Gleiche, was wir manchmal von unseren Gästen erwünschen, verlangen, dass wir sagen, macht euch doch einfach mal locker. Also, dass man sich selber so locker macht und sagt, ich lasse mich dort einfach inspirieren, versuche nicht zu werten.
Ja.
Und das scheinst du ja eben dort, vielleicht wegen des Aquavits, nein, Quatsch, dort so erlebt zu haben, dass du dich einfach drin fallen lassen konntest und auf diese Reise hast mitnehmen lassen.
Ja, und auch unvoreingenommen. Also wir sind eigentlich nach Kopenhagen, um ins Noma zu gehen. Haben wir auch gemacht. Aber es war einfach der Fokus so auf diesem Noma-Moment. Mhm. Und dann haben wir gedacht, was machen wir denn am zweiten Tag? Und ich wollte unbedingt ins Alchemist, weil ich schon mal Rasmus Munk vorher sprechen habe hören. Und dann, die anderen hatten überhaupt keinen Bock. Also nicht überhaupt keinen Bock, aber ne, es war, sie waren jetzt nicht so, yay, wir dürfen auch dahin, sondern ja, dann machen wir das halt noch. Und ich glaube, dass vielleicht auch deswegen, weil wir von der Erwartungshaltung eher neutral waren und neugierig natürlich, dass es so ohne Druck und ohne es sollte so und so sein, war, dass es uns nochmal ganz anders abgeholt hat.
Sauvignon Blanc. Nein, bitte nicht weglaufen. Es ist doch Sauvignon Blanc. Also ich habe konkret einen im Sinn, den Sauvignon Blanc von der Kellerei Kaltern 2024. Und ja, ich weiß, Sauvignon Blanc polarisiert. Entweder hasst oder liebt man ihn. Er ist einem selten egal. Aber vielleicht hilft eine Glosse über Präzision, wofür und die Frage, warum 590 Südtiroler nie genug Feinhefe haben. Also zuerst Sauvignon Blanc, die Rebsorte, die so aussieht, als wäre sie mit Lineal und Föhn im Weinberg erzogen worden. Schnurgerade, duftbewusst und selten underdressed. Sie stammt aus dem Loire-Tal, vermutlich aus der Gegend um Sancerre und ist genetisch verwandt mit Cabernet Franc, was erklärt, warum sie so viel Charakter hat und von sich aus selbst nie zu laut wird. Ein Sauvignon Blanc selbst liebt kühle Nächte und heiße Tage, am besten dort, wo die Alpen die Sonne treffen. Seine physiologische Reife liegt früh, weshalb er in Südtirol zwischen 350 und 700 Meter Höhe ideal aufgehoben ist. Dort bekommt er Spannung statt Sonnenbrand. Im Keller zeigt er sich gerne reduktiv, sprich wenig Sauerstoff, viel Edelstahl. Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad, bei einer Gärdauer von idealerweise 3 Wochen, um die Facetten den Aromenbildern herauszuarbeiten. Wie bei diesen 2024er Sauvignon Blanc von der Kellerei Kaltern. Danach 4 Monate Feinhefelage, damit die Säure nicht gleich vom Stuhl kippt. Wer jetzt Holz nehmen würde, riskiert Tropenurlaub im Glas. Wer wie die Kellerei Kaltern beim Edelstahl bleibt, bewahrt die Rasierklingen im Aroma. Ein idealer Sauvignon Blanc wie dieser ist wie ein Dirigent, kein Lautsprecher. Aber wer? Das Orchester. Sprich, der Boden, das Klima und die Hefe spielen nicht wie bei diesem 2024er Sauvignon Blanc von der Kellerei Kaltern synchron. Dann haben wir diese Sauvignon Blancs, wie wir sie auf keinen Fall mögen. Auf Kalk bekommt er Kühle, auf Schiefer Glanz, auf Porphyr Energie. Das ist die Geologie als Aromendesign, was dieses Exemplar so außergewöhnlich macht. Und zeigt, dass kein anderer Weißwein es schafft, gleichzeitig so glasklar und aromatisch zu sein, ohne ins Kitschige zu kippen. Sauvignon Blanc ist die Excel-Tabelle unter den Rebsorten. Strukturiert, aber aufregend. Und in Südtirol bringt er das Kunststück fertig, französische Präzision mit italienischer Eleganz zu kombinieren und liefert damit die charmanteste Alpenübersetzung des Begriffs Terroir. Und am Ende, wenn du ihn trinkst, denkst du nicht an Kellertechnik, Pyrazine oder pH-Werte. Du denkst, so schmeckt Ordnung, wenn sie dich entspannt. Herzlich willkommen in Kaltern, einer Kooperative, die seit über 100 Jahren beweist, dass gemeinschaftliches Arbeiten nicht zwangsläufig nach Kantinenkaffee schmecken muss. Hier produzieren 590 Winzerfamilien Wein. Und zwar nicht, weil sie alle den gleichen Hut tragen, sondern weil sie dieselbe Idee haben. Qualität ist keine Meinung. Eine Geschichte, die fast nach einer Südtiroler Sitcom klingt. 4 Kellereien, ein See, viel Stolz. 1900 gründeten 70 Winzer die erste Kellereigenossenschaft Kaltern, sozusagen Staffel 1. Danach geht es weiter. 1986, erste und neue. Das heißt, die erste Kellereigenossenschaft Kaltern. Gegründet 1900 und die neue Kellereigenossenschaft Kaltern, gegründet 1925, schließen sich zusammen. 1992 die Bauernkellerei und die Jubiläumskellerei fusionieren. Und dann 2016 die große Finalfolge. Erste und neue und Kaltern. Gleich Cantina Kaltern. Das ist kein Marketingplot, sondern die wohl seriöseste Liebeserklärung an das Wort Zusammenarbeit seit der Erfindung des Schraubverschlusses. Und was diese Leute hier geschaffen haben, ist bemerkenswert. Sie haben das Konzept Genossenschaft aus der Ecke der Literflaschen- und Busreisegruppen geholt und in die Liga der Qualitätsmaßstäbe befördert. Und das mit in Südtirol, wo das Weinbaualphabet aus Alpin trifft Mediterran besteht. Okay, um es zu verstehen. Stell dir die Weinberge rund um Kaltern wie eine riesige Freiluftorgel vor. Die tiefen Töne liegen ungefähr bei 250 Metern am See, wo der Boden nach Kalk duftet und die Luft mild nach Mittag. Und die hohen Töne spielen sich bei 700 Meter ab. Dort zischt die Nachtluft durch die Reben wie ein Eishauch durch den Sommelierkurs. Das Zusammenspiel dieser Lagen ergibt das, was Fachleute Spannung nennen. Und normale Menschen einfach wow. Und natürlich die Böden. Ein geologisches Buffet. Kalk, Porphyr, Mergel. Und wer will, darf noch ein bisschen Sand und gelegentlich Schiefer dazu nehmen. Und fast wie ein Heimkehrer kommt der Sauvignon Blanc Ende des 19. Jahrhunderts nach Südtirol. Vermutlich aus der Steiermark, vielleicht aus Frankreich. Wahrscheinlich aus purer Neugier. Seitdem hat er hier Wurzeln geschlagen. Warum? Weil Südtirol ihm das bietet, was er liebt. Sonne am Tag, Kälte in der Nacht, Mineralität am Boden, Ordnung im Keller. Oder, wie ein Winzer einmal sagte, der Sauvignon Blanc ist wie ein Tourist mit gutem Geschmack. Er bleibt nur dort, wo es wirklich schön ist. Danke für dieses tolle Sauvignon Blanc-Erlebnis der Kellerei Kaltern und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Wie gewichtig war da die Getränkebegleitung, die euch serviert wurde? Hatte es überhaupt einen singulären Stellenwert oder war es einfach nur ein Teil des Gesamterlebnisses neben dem visuellen, dem akustischen, was man dort hat, dass ihr es in dem Sinne als Bereicherung genommen habt, oder? War das dort auch sowas, wo du sagst, als Fachfrau, wow, das fand ich besonders?
Ja, ich muss sagen, dass einfach das Gesamtkonstrukt dieses Erlebnisses dort so eine Reizüberflutung auch ist, dass man es wahrscheinlich gar nicht so feinfühlig wahrnehmen kann. Aber das Konzept ist ja, du hast eine klassische Weinbegleitung, dann hast du eine Premium-Weinbegleitung, die dann auch meiner Erinnerung nach vierstellig kostet, und du hast eine alkoholfreie Begleitung. Und wir haben quasi jedes einmal genommen und alles hat mich erfüllt. Ne? Also ich kann jetzt gar nicht sagen, natürlich diese Premium-Weinbegleitung mit den großen Etiketten, das ist schon mal schön, wenn man da wirklich Weine probieren kann, die du sonst ja offen nie erlebst. Natürlich macht das Spaß. Aber ich glaube, an so einem Abend ist es immer das Gesamterlebnis, und wir hatten eine unglaubliche Gastgeberin und haben das einfach alles genossen, genauso wie es war, ohne zu werten.
Also deine große Empfehlung, Alchemist.
Unter anderem.
Großartig. Aber wenn du gerade von Premium-Weinbegleitung sprichst, wie weit kann man fränkischen Wein rein wertmäßig drehen? Also wo seht ihr selber die Grenze, oder wo ist bei euch die Grenze? Oder gibt es da überhaupt eine Grenze in irgendeiner Form? Oder da hat sich ja auch preislich einiges getan, was total wertungsfrei ist.
Also klar, wir haben jetzt keine Premier Cruise aus dem Bordeaux. Dementsprechend hat das irgendwo seinen Deckel. Und das, was da jetzt preistechnisch neu auf den Markt gekommen ist, muss jetzt ja auch noch ein bisschen im Keller liegen, bis man das dann mal in eine Weinbegleitung reinnehmen könnte.
Aber ihr würdet auch die hochwertigen Weine mit in die Weinbegleitung reinnehmen. Also Pinots im dreistelligen Bereich, kein Problem.
Ja, da gibt es eher immer das Problem der Verfügbarkeit. Sprich, wir sind nicht bereit, jetzt schon die 180 Flaschen in den Keller zu legen und in 10 Jahren wieder rauszuholen, weil das vom Chef so nicht gewünscht ist. Und dementsprechend, wenn uns der Herr Fürst die 10 Jahre in den Keller legt, dann wären wir dafür bereit. Und so ist da gerade noch so unser Deckel, weil natürlich sind die dann meistens eher vergriffen und wir müssen dann eine andere Lösung finden, aber ein bisschen was gibt's immer, und dementsprechend ist auch alles auf der Karte.
Wo geht's bei euch preislich auf der Karte los und wo endet das?
Los geht's so bei 50, 60 Euro. Und enden tut's aktuell in der Champagne mit einem 95er Crew-Kollektion. Ich glaube für... Nee, weiß es mal wieder gar nicht, weil das ist so uninteressant. Das glaube ich eh nicht. Also das endet hoch.
Ja. Und bei den fränkischen Weinen, wo habt ihr da eure Grenze?
Da sind wir so bei irgendwo... da sind wir beim Kreuzsilvaner. Mhm. Der kostet aktuell 199 Euro. Mhm. Die schön gereiften Jahrgänge.
Toll aber auch, dass sich der fränkische Wein so entwickelt hat, dass man das nehmen kann. Also, dass er dieses Wertigkeitsempfinden auch nach außen transportiert und die Weine so einzigartig sind, dass sie dem gerecht werden.
Ja, und es gibt ja vor allen Dingen dann auch immer mal so den einen oder anderen Gast, der vorbeikommt und sagt, ich gehe jetzt 2 Sterne essen, jetzt möchte ich auch weintechnisch wirklich was erleben. Mhm. Und für den ist sowas dann auch immer wirklich eine kleine Offenbarung.
Mhm. Gerade auch für vielleicht nicht so frankentreue Trinker, die das komplett neu entdecken und sich da neu inspirieren lassen, kann das eine total spannende Geschichte sein. Wie erklärt ihr einem Nicht-Weintrinker, warum Wein so faszinierend ist?
Am besten mit einer Flasche Wein. Für mich sind halt wirklich die Geschichten dahinter immer das Faszinierende. Und die Menschen und dass man halt, wie ich es letztes Mal gesagt, schon mit der Nase und der Zunge auf der ganzen Welt unterwegs gewesen sein kann. Mhm. Nur weil man eine Flasche Wein trinkt, die halt nicht hier aus der Region kommt, sondern halt von woanders. Und der Gast sozusagen dann auch, oder man dabei immer die Menschen kennenlernen, die es gemacht haben, weil ja Wein als klassisch, also wenn man klassischen Wein trinkt, immer auch so ein bisschen die Region widerspiegelt. Hm.
Was denkst du, Anja? Wie kann man einem Nicht-Weintrinker erklären, warum man selber so in diesem Thema gefangen ist und sich davon so begeistern lässt?
Also ich glaube, dass das Besondere bei Wein ist, dass jede Gelegenheit und jeder Mensch auch seinen ganz eigenen Wein findet und so ein bisschen wie jeder auch eine Sportart finden wird, die ihm perfekt passt, wenn er danach schaut. Gell? Mhm. Also das kann was sein wie Schach, aber der Nächste will Marathon laufen. Mhm. Und genauso ist es auch beim Wein, dass man mal anfängt mit in jungen Jahren restsüßen Weinen oder ne und irgendein Blubberwasser und sich dann entwickelt und manche vielleicht auch nicht, manche bleiben auch da und auch das hat seine Daseinsberechtigung, ne, und manche brauchen es so ganz ausgefallen, wie gesagt, also jeder Mensch findet den perfekten Wein für sich und andersrum gibt's auch einfach Momente, die den Wein machen. Mhm. Und auch das ist ein Kunststück, was, glaube ich, sonst kein Getränk oder Lebensmittel so kann, diese Vielschichtigkeit in sich und ne, diese unterschiedlichen Facetten, die derselbe Wein zeigen kann, je nachdem, zu welcher Gelegenheit er kommt und zu welchem Essen.
Hm. Wie schwer war bei euch die Übergabe von einem Sommelier in den nächsten? War das fließend, war das unproblematisch oder seid ihr beide noch auf Augenhöhe?
Ich hoffe ja, Hauke.
Nein, das war Fangfrage, Entschuldigung, ich werde mir gerade dessen bewusst.
Nee, also ich bin seit jetzt bald 9 Jahren im Haus und vorher gab's sehr viele Wechsel. Vorher gab's auch eine ganz tolle Konstante mit der Eva Herrmann, muss man sagen, die da schon die Weichen gestellt hat für das, was wir jetzt machen.
Für den fränkischen Wein, die war da ja schon eine absolute Fürsprecherin und hat das total. Ja schon zur Zeit geebnet, die, ja,
wo es noch nicht on vogue war und genau, wo auch die Küche noch anders war. Und sie hat diese Connections zu den Winzern so, also sie hat eigentlich uns den Weg geebnet und hatte da schon eine richtig gute Idee dahingehend. Und dann gab es eben viele Wechsel und so muss ich sagen, sah auch die Weinkarte aus. Und dann war mein Langzeitprojekt, bevor der Hauke kam, eigentlich aufräumen und auch ein Stück weit abverkaufen und kennenlernen natürlich von dem, wie es hier läuft, was die Gäste wollen, um dann schlussendlich auch rauszufinden, was wir wollen. Und na, also das war dann quasi eigentlich schon so weit, dass wir eine neue Weinkarte konzipiert hatten. Da habe ich mir auch Hilfe geholt, habe das mit der Bärbel Ring zusammen gemacht, war dann zusammen mit dem Chef bei verschiedenen Weinhändlern und bei einem speziell haben wir unglaublich viel Wein probiert, waren dann am Ende nicht schlauer als vorher und haben uns angeschaut und haben gesagt, irgendwie, also wir haben tolle Weine getrunken, aber es irgendwie passt der Schuh nicht. Und es ist nicht, es erfüllt uns nicht und kamen dann glücklicherweise eigentlich beide auf die Idee, dass es jetzt Zeit ist, dass wir die Weinkarte komplett verwerfen und vielleicht sind wir so weit, dass wir jetzt nur noch Franken machen, weil sie einfach in der Zeit auch die Küche so verändert hat und dann, ja, war das mutig, würde ich sagen, und glücklicherweise total gut angenommen, nicht nur vom Chef, der Vertrauen hatte, sondern eben von den Gästen, die das so, ja, das hat sich total organisch angefühlt, es war einfach gut. Und dann kam der Hauke genau im richtigen Moment und konnte diese Idee eigentlich mit Leben füllen. Mhm. Und also ich hoffe, lieber Hauke, von meiner Seite aus sind wir auf Augenhöhe und ich schätze das sehr, dass du diese Idee weiter spinnst.
Seid ihr auf dem Höhepunkt? Ja, also, achso, entschuldige, Hauke, bitte erzähl ruhig.
Ja, ich wollte Anja noch kurz zustimmen. Ich finde auch, dass wir auf Augenhöhe sind. Klar, bevor ich da war, hat Anja den kompletten Weineinkauf gemacht. Inzwischen hat sie sich da komplett rausgezogen und ich darf mit allen kommunizieren. Aber das ist ja auch das Schöne, dass ich da wirklich dann die freie Hand habe. Und wie wir auch bei der Weinbegleitung, weiß ich natürlich, an welchen Positionen Anja hängt und die ich vielleicht nicht einfach so von der Karte streiche, aber ein bisschen Wandel passiert denn doch bei jedem Kartenneuschreiben.
Seid ihr auf dem Höhepunkt eurer Entwicklung mit diesem Konzept oder seht ihr da noch Ziele, in welche Richtung ihr euch entwickeln möchtet?
Ich glaube, wir sind weder am Höhepunkt noch am Ende. Also ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und haben immer noch ausgeschöpfte Möglichkeiten, weil es sich immer noch frisch anfühlt. Ne? Also wir machen das wie lange? 3 Jahre? Mhm. Wahrscheinlich 4 Jahre. Und sind in der Partnerschaft mit den Erzeugern auf einem sehr guten Weg, aber haben natürlich immer noch auch Projekte, die ich gerne angehen würde mit zum Beispiel eigenen Weinen und mehr auch im Weingut eher mit reinschauen als mitarbeiten, also einfach auch ein Stück weit zurückzugeben. Und wir sind, also jetzt mal von Tobi und mir zu sprechen, wir stellen uns eigentlich fast wöchentlich die Frage, ob das unser Weg ist und kommen glücklicherweise auch immer zum Ja, also dass wir mit dieser fränkischen DNA auch in der Weinkarte, dass es für uns sich gut anfühlt, ne? Also wir sind da super kritisch auch uns selbst gegenüber und ne, haben wenig Gegenwind von Gästen, also daher rührt es nicht, sondern einfach auch so aus dem eigenen Anspruch, ist es noch passend für uns, sollen wir das so machen, was sollen wir verändern, einfach weil wir so sind, dass wir immer gerne auch Sachen verändern und muss sagen, dass wir da uns glücklicherweise eben begegnen, dass wir glücklich damit sind und auch dabei bleiben und die Geschichte noch nicht zu Ende erzählt ist.
Wie sieht, wenn wir gerade bei Ideen und Hinterfragen sind, der optimale Arbeitsplatz für einen Sommelier aus?
Ich finde, die Frage hast du eigentlich auf der Bühne von der Rolling Pin schon ganz gut beantwortet. Die Zeiten mit der Porzellanallergie des Sommeliers sind rum. Sprich, wir dürfen auch Teller in die Hand nehmen, auch Wasserflaschen. Und dann, finde ich, braucht's nur nette Gäste, gute Kollegen um einen rum. Und alles andere findet sich von selbst. Hm.
Mit wem würdet ihr gern mal einen Wein trinken?
Also ich würde dann, wenn ich es mir aussuchen kann, obwohl es so naheliegend ist, zu den Störleins fahren und hoffen, dass der Armin mit mir anstößt und seinen privaten Weinkeller aufmacht, weil da gibt es noch 3 Flaschen 2011er Weißburgunder, großes Gewächs. Und die gibt es sonst nirgendwo mehr. Also.
Ja, herrlich. Und bei so einem geselligen Abend, worüber würdest du mit ihm reden? Also ist es dann auch Wein oder habt ihr andere Verbindungen oder würdest
Ach, der ist, man muss dazu sagen, der ist wie ein Bonus-Opa, beziehungsweise die ganze Familie ist wie Bonusfamilie.
Schön.
Deswegen, da wird wirklich viel geplappert, aber ich mag es auch, wie er über Wein spricht und obwohl er jetzt an die 80 geht und auch mindestens 60 Jahre im Weingut ist, erzählt er den Wein so bodenständig und nahbar und überhaupt nicht abgehoben oder verkopft und das liebe ich. Also er würde, glaube ich, den Wein besprechen mit mir genauso wie mit einem Azubi oder einem richtigen Weinkenner, der total freaky unterwegs ist und das finde ich schön. Hm.
Hast du einen Wunsch-Weinpartner, Hauke?
Nee, eigentlich tatsächlich glaube ich gar nicht. Ich glaube,
kein Problem.
Ich bin da immer dankbar, wenn die Menschen einfach gerne mit mir Wein trinken. Also ich trinke unfassbar ungern alleine Wein. Ich finde, du brauchst dazu einfach jemanden zweiten. Aber da bin ich dann auch offen für jeden, der sich da mit mir hinsetzt.
Und wenn ihr Weinbuch schreibt.
War eine Einladung.
Ja, genau. Ich habe es mir gerade notiert. Ich bin gerade im Terminkalender. Wenn ihr ein Weinbuch schreiben müsstet, weil publizieren finde ich manchmal auch ganz interessant oder man sammelt ja auch viel Wissen an. Worüber würde es handeln? Also wahrscheinlich beide über Franken irgendwie, vielleicht sogar. Aber worüber explizit? Was würdet ihr gerne erzählen?
Dann vielleicht tatsächlich wirklich so ein bisschen... Also ja, Franken, ganz klar. Und dann so ein bisschen in die 3 Bereiche gegliedert und da so ein paar Highlight-Winzer rausgegriffen, ein paar Highlight-Weine nochmal tiefer beschrieben und dann vielleicht auch noch den Yoshi mit ins Boot holen und ein paar Lieferanten für den festen Bestandteil mit dazu nehmen. Mhm. Also für was zu essen.
Also wieder die Geschichten und die Geschichten hinter den Menschen und damit Wissen vermitteln.
Ja. Mhm.
Hast du einen Weinbuchwunsch, Anja?
Naja, nachdem wir jetzt schon viel darüber gesprochen haben, glaube ich, mein Buch heißt 50 Shades of Silvana. Und ist so ein Deep Dive über die verschiedenen Facetten und Macharten, Stilistiken.
Ja.
Auch ganz verschiedenen Spielarten von Silvana, vielleicht im Zusammenhang mit den Winzern und wie die Traube leben. Schon auch sehr persönlich würde ich es, glaube ich, sehen.
Es gibt, glaube ich, kein Buch über Silvana, oder? Täusche ich mich?
Na, zumindest noch nicht so ein tolles, wie ich mir das
jetzt genau, wollte ich gerade sagen, damit hast du eine Aufgabe. Also da. Habt ihr sonst noch Ziele und Wünsche, so als abschließende Frage, wo ihr sagt, das haben wir uns ganz fest vorgenommen, dahin geht unsere Reise?
Ja, wir wollen ganz gerne den 3. Stern haben. Das ist hier im Haus, glaube ich, allgegenwärtig und möchten da mit unserer Weinexpertise natürlich auch nicht der Stolperstein sein.
Ja, also ich glaube, unsere Philosophie heißt grenzlose Heimat. Und nachdem das bei uns ja eh ein Guss ist, Küche und Service, ne, muss ich da immer auch über die Küche nachdenken und über das komplette Haus eigentlich und wünsche mir, dass die grenzlose Heimat noch nicht auserzählt ist und dass wir das Restaurant der Zukunft werden in Sachen Gasterlebnis, dass wir tolle Leute weiterhin behalten und bekommen, so wie wir bisher gesegnet waren, wie Leute wie der Hauke, die in Corona zu uns geschwebt sind, aus dem Nichts. Und ja, dass wir weiter die Möglichkeit haben zu gestalten, was nur möglich ist durch viele Gäste und tolle Gäste, und genauso ist es mit dem Personal. Und das ist so mein, das würde ich mir wünschen. Und natürlich gibt es Auszeichnungen, die man auf dem Weg dahin gerne mitnimmt, wobei man auch sagen muss, wir sind ja total verwöhnte Rotzlöffel. Ja, wir haben ja wirklich jetzt in letzter Zeit auch abgeräumt und fühlen uns total gewertschätzt von der Branche und von den Menschen außenrum.
Man hat wirklich das Gefühl, als würde in eurem Haus Regionalität neu definiert werden, als würde die Weinwelt einen neuen Herzschlag bekommen. Dank eurer Konsequenz, dank eurem Konzept kann man erleben, wie Herkunft kein Marketingbegriff, sondern ein Konzept, eine Überzeugung ist. Dass man, um Terroir ernst zu nehmen, keine Weltreise ins Glas braucht, sondern nur oder vielleicht ganz besonders Mut zur Nähe. Danke, dass ihr mir den Vorhang für Franken aufgehalten habt. Eine der definitiv großartigsten Weinregionen, die wir in Deutschland haben. Und dass ihr jeden Tag zeigt, dass die Zukunft des Weines nicht globaler sein muss, sondern präziser. Und dass das manchmal durchaus mehr Aufwand bedeutet, mehr Überzeugungsarbeit, mehr Tiefgang, mehr Tiefsinn, mehr eigene Begeisterung. Und die lebt ihr. Und das merkt man, das ist großartig. Vielen Dank, dass ihr unsere Gäste wart. Und noch ein ganz großes Dankeschön an die Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Consiovini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg dafür, dass sie dieses Projekt begleiten und dass wir dank ihnen auch nächste Woche wieder sagen können, nach dem Podcast ist vor dem Podcast, nach dem Freitag ist vor dem Freitag, und wir haben, ich habe es letzte Woche schon angekündigt, nächste Woche eine neue Rubrik, eine neue Sparte, weil wir einfach das Wissen der Sommeliers auch auskosten oder einfach zeigen möchten, weil es manchmal einen zweiten, dritten Gedanken für eine Region bedarf, für eine Rebsorte bedarf, für eine Machart bedarf. Und wer kann das besser erklären als Sommeliers? Deswegen haben wir einmal im Monat einen Deep Dive mit einem der Sommeliers, die bei uns schon mal zu Gast waren. Nicht deswegen, weil wir nicht genügend Sommeliers haben, sondern weil uns das Gespräch damals so begeistert hat, dass wir sie gerne nochmal ans Mikrofon bitten würden. Und einfach gemerkt haben, dass da so viel Wissen ist, so viel Fundament, so viel Tiefe. Und da bietet die Weinwelt unendliche Themen. Ich freue mich auf das unglaublich spannende Thema Wachau. Und ich freue mich auf die kommende Woche, auf meinen Besuch in Berlin, in der Bar Freundschaft. Und freue mich sehr auf Johannes Schellhorn.
Mein Name ist Tobias Betz, ich bin Küchenchef und Geschäftsführer für das Restaurant Aura bei Alexander Herrmann und Tobias Betz. Und ja, wir werden immer wieder als Team des Jahres ausgezeichnet. Und da darf ich als Koch mit zwei wunderbaren Menschen an der Seite arbeiten. Und das ist der liebe Hauke und die liebe Anja. Und es macht einfach wahnsinnig Spaß für mich, wenn Leidenschaft sich eben am Pass nicht kreuzt, sondern verlängert. Und das ist, glaube ich, der Unterschied oftmals von vielen anderen Teams zu unserem. Es ist eben nicht so, dass es ein Küchen- und ein Service-Team gibt, sondern tatsächlich ein Team, das grenzenlose Heimat feiert. Und das ist auch die Stärke dieser beiden, die natürlich international auch vieles probiert haben, vieles verkostet haben, vieles verstanden haben, aber trotzdem den Fokus aus Franken und der Welt, quasi den Blick einfach anders herum wagen und eben schauen, was können unsere fränkischen Weine und Winzer und Winzerinnen und welche Getränke können wir noch dazu kombinieren, um einfach was völlig Autarkes zu haben. Was so einfach Terroir beschreibt, wo man vielleicht niemals anders bekommen könnte. Und ein Produktverständnis, und das ist eben für mich ganz, ganz, ganz besonders, dass sie eben nicht nur die besten Weine der Welt nehmen und sagen, oh, das habe ich hier gelesen, das habe ich da gelesen, sondern tatsächlich auch einen Schritt weitergehend und mit den Produzenten, in dem Fall den Winzerinnen und Winzern, wirklich jeden extra Meter gehen. Zu schauen, was können wir lernen von der Welt und wie können wir aus unserer Sicht der Dinge perfekte Lebensmittel kreieren. Und in dem Fall Tränke. Und deswegen bin ich unheimlich stolz. Anja und Hauke sind wirklich Wegbereiter der Zukunft und ja, perfekte Botschafter für unsere grenzenlose Heimat. Freaks to Table, ein Verein, den wir gemeinsam gegründet haben, wird es eigentlich auch ganz gut treffen. Das sind Freaks par excellence. Und da bin ich echt stolz und dankbar, solche Menschen an der Seite zu haben, die immer bereit sind, den extra Schritt zu gehen, sich nicht das Leben leicht zu machen, sondern einfach ein Stück weit auch andere mit auf den Weg zu nehmen. Und andere meine ich in dem Fall, und das ist als Sommelier natürlich besonders schön, die Winzer und Winzerinnen. Die auch zu begleiten, die auch ein Stück weit zu feiern, die auch ein Stück weit zu huldigen für ihre Arbeit jeden Tag. Und das muss man schon sagen, Produzenten da draußen haben es gerade echt nicht leicht. Und der Winzer sowieso, der sieht, der quasi wirklich vom Anbau bis zur Vermarktung alles in eigener Regie. Dafür brauchen die Leute auch solche wie Anja und Hauke, die diese eben auch feiern und diese Winzer und Winzerinnen auch wirklich tagtäglich ins Licht rücken. Und deswegen finde ich perfekte Menschen für perfekte Lebensmittel. Und ja, mir macht es einfach Spaß, immer wieder auch Neues zu entdecken. Und wenn sie mir auch diese Weine zu meinem Essen erklären, ist das so wunderbar bereichernd. Also ich glaube, ich könnte ohne die beiden Menschen gar nicht. Ich mag sie ganz besonders und schätze sie als Kollegen wie als Menschen.